Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, fleur de sel. Früher haben wir Salz genommen.
Obwohl Johann hat letztens 14 Millionen Jahre altes Wüstensalz gehabt
im Glas. Das halte ich
einfach. 16 Millionen Jahre alt.
Ich guck drauf. Haltbar bis 2060. Hui. Dann wurde noch Zeit gekommen.
Großartig.
Hätte ich drauf geschrieben 2099.
Ja, oder?
Da können Sie noch vererben.
Das gekochte Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Anfang.
Kau und Schluck.
Du schmeckst es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auf, schlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Es gibt eigentlich nichts Besseres als gut bürgerlich, weil ich finde, gut essen und bürgerlich, einfach bodenständig mit dem, was die Region und was die Saison bringt und was die Mama oder die Oma kocht. Sie haben ja so viel Erfahrung, die hat ja keinen Koch. Die Deutschen vergessen es überhaupt. Also die vergessen ihr kulinarisches Kulturgut komplett. Ja. Also man isst ja heutzutage, findet eher einen Italiener, man findet eher einen Inder, auch ein paar Griechen, die so einigermaßen kochen können, als ein gut bürgerliches Restaurant, dass wir wieder beim Thema sind, wo ich dann reingehe und sage, jetzt kriege ich eine Rinderroulade vorgesetzt, dass mir wahrscheinlich die Tränen runterkommen. Ne?
Ja.
Und da
die Tränen runterkommen, schön gesagt. Ja.
Nee, Entschuldigung, ich muss gerade nur gucken wegen der Lautstärke, damit wir das einfach alles haben. Ja. Deswegen, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Wir machen ja gerade nur einen Soundcheck einfach.
Nö, wir können das drin lassen. Ich finde es schon ganz witzig.
Ja, wirklich?
Ja, finde ich schon ein schöner Einstieg eigentlich. Ich mache jetzt mal eine Anmoderation, damit die Leute wissen, wo wir hier eigentlich gerade sind. Ja. Damit die das alles ein bisschen einordnen können. Also den netten Herrn, den ihr gerade eben schon gehört habt, ist natürlich der Daniel Stenger. Der ist heute dabei. Der Dennis hat sich leider das Knie gebrochen. Gute Besserung dahingehend. Ich weiß zwar nicht, warum man mit einem gebrochenen Knie nicht reden kann, aber da reden wir nochmal über die Krankmeldung. Jetzt sitzen wir hier bei Ingo Holland in Klingenberg sind wir hier. Und Ingo Holland, das war uns ein besonderes Anliegen, dass das endlich mal klappt, weil, ja gut, ich sag jetzt mal, ich will jetzt hier nicht in so großen Superlativen reden, ne, aber es ist, man sagt ja schon auch, der Gewürzpapst oder so war hier in der Region. Also ich höre Leute das sagen. Mein Vater zum Beispiel hat mir, also ungeachtet dessen, dass wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, waren wir irgendwie so am Quatschen, weil ich gehe jetzt auch als Sous-Chef nach Frankfurt in ein Sternrestaurant. Und dann hat er gemeint, ja, aber wie willst du das weitermachen so eigentlich? Überleg mal, du machst hier die Podcast-Geschichte, machst so viel Medienkram und sowas in die Richtung. Dann hat er gemeint, ey, ich finde einfach immer ein gutes Beispiel dafür, ist der Ingo Holland, so, der irgendwann halt auch gemeint hat, der dann irgendwann auch noch was anderes gesehen hat und gesagt hat, okay, ich war jetzt lange genug vielleicht Sternekoch. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, und jetzt gehe ich mal auf Gewürz. Und wie es dazu kam und so weiter, da würden wir dann heute mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich finde, das ist ein interessantes Thema. Und ist ja auch nicht gerade unbedeutend, was ihr hier macht. Ne? Und wenn es natürlich noch so schön in der Region ist, dann muss man da drüber quatschen.
Die Region, die Regionalität, Tradition geht dann weiter sogar in ökologisches Denken. Also das gehört für mich alles zusammen. Also die Region ist stark und ich glaube, wir sind die Gastronomie spaltet sich eh momentan. Ich höre immer mehr, dass 2- und 3 Sterne-Restaurants schließen und dass sich die plötzlich auf Stullenkonzepte konzentrieren, auf bodenständige Küche und ein guter Weg. Also das finde ich schon gut.
Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass das La Vie geschlossen hat? Was war da Ihr erster Gedanke? Da gab es ja auch so ein bisschen Kontroverse. Ich glaube, Frank Rosin hat dann irgendwie was geschrieben.
Also ich verfolge das Ganze nur partiell, weil es mich eigentlich, es ist mir zu viel Bohai. In Deutschland wird alles immer so aufgeblustert. der hat, die, ich habe mir gedacht, das ist genau das, was momentan, was ich glaube, was passiert.
Ja.
Der Alessandro Papa hat auf Sylt auch zugemacht, sein Zwei-Sterne-Restaurant und so viele andere auch. Manche haben ihre Sterne zurückgegeben, weil sie einfach merken, auf der einen Seite bietet man ein sehr hohes Niveau an,
ja,
aber auf der anderen Seite baut man Schwellenängste auf, weil Leute in diese elitäre Restaurants sich gar nicht reingetrauen, weil die Angst haben, dass sie nicht mit dem Besteck essen können, weil sie das von der falschen Stelle wegnehmen, weil sie Angst haben, dass sie nicht den richtigen Wein aussuchen oder dass sie falsch gekleidet sind oder dass sie etwas nicht mögen. Also total deplatziert. Ja. Und ich finde, ein gutes, bodenständiges Restaurant, also wirklich bodenständig, wie man sie in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, überall findet.
Ja.
Nur bei uns kaum mehr.
Das ist wahr, ja.
Also Sie kommen ja selbst aus der Sterneküche. Sie haben sich selbst einen Stern erkocht. Da finde ich das jetzt interessant, wie Sie selbst drüber denken. Weil für Sie war es ja auch bestimmt ein harter Weg. Sie sind Koch, also Sie haben mit 10 Jahren, ich habe mich ein bisschen vorher informiert, mit 10 Jahren war Ihnen eigentlich bewusst, was Sie machen wollen im Leben. Ja. Sind dann durch die übliche harte Schule des Kochens gegangen. Wahrscheinlich auch zu einer Zeit, ich meine, in der Gastro und in der Küche braucht man ja auch grundsätzlich ein hartes Fell, ne?
Darf man jetzt hart beseitigt sein. Auch da ändern sich, glaube ich, so ein bisschen die Zeiten gerade, ja, ja, weil eben auch ganz viele wissen, ne, dass
diese, so nicht weitergeht. Diese Schreier gibt es kaum noch. Also ich war in Zeiten in der Küche, da wurde man nicht nur angeschrien.
Ja.
Also ich nie, aber Kollegen haben auch meine Ohrschreie gefangen. Ne?
Ja, ja.
Und es geht natürlich nicht, aber damals war das, oder wenn du gesagt hast, ich habe Überstunden oder dir gefällt das nicht, das war dann, das war hart, also es war grenzwertig, das ging. Ja. Aber heutzutage hat sich das ja alles irgendwie eingependelt. Aber so hart, ich sehe heute Gastronomie nicht mehr so hart. Also es ist, ich sehe es sogar sehr positiv, bloß viele Leute verstehen gar nicht, was bei uns wirklich passiert. Ja. Es werden immer wieder dieselbe Wäsche gewaschen wie vor 20 Jahren und anstatt, dass man mal sagt, mein Gott, ich kann überall in die Welt hinreisen, ich kann kreativ sein, ich kann neue Trends lostreten, ich kann mir alles angucken, ich kann Menschen treffen, die ich sonst nie kennenlernen würde, also... Und sagen wir mal so, so schlecht verdient man auch nicht dabei, ne? Wenn man gut ist.
Genau.
Und wenn man schlecht ist in seinem Job, verdient man überall wenig.
Ja, das ist richtig.
Genau so ist es nämlich.
Das ist auch so eine Sache bei der Gastronomie. Also bei Gastronomie und jetzt auch als Koch selbst. Man kann, was auch nicht verwerflich ist, eine Imbissbude sein, aber man kann auch zu einem Popstar werden.
In der Imbissbude sogar.
In der Imbissbude sogar.
Da hatte ich jetzt vor kurzem, ich war jetzt ein paar Tage in Berlin wegen einer Fernsehaufzeichnung und habe mich mit einem Taxifahrer unterhalten. Und da hat er gemeint, hier, der größte Star in Berlin ist eigentlich hier der Mustafa Gemüsekebab. Also wenn es ums Essen geht, nicht Tim Raue oder sonst irgendwas, sondern der Mustafa ist der größte Star. Und wenn The Rock, ein amerikanischer Hollywood-Schauspieler, nach Deutschland kommt, dann ist es für die ein Promo-Gag, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, weißt du was, wir stellen uns einfach mal in diesen Gemüsekebab rein und verkaufen diesen Döner an die Leute. Das ist ein Riesending in Berlin. Da stehen die Leute 40 Minuten an für einen Döner. Das ist eine Touristenattraktion. So, also die haben es auch irgendwie geschafft. Ich glaube, die haben es mit sehr gutem Marketing geschafft, vor allem, dass sie da hingekommen sind. Aber wie du schon sagst, es geht auch. Du musst irgendwie... Ja. Ich glaube, du musst deine Profession finden, du musst gucken, was ist deine, was kannst du gut so, wie sie es zum Beispiel gemacht haben und dann kannst du mit den Mitteln, die du hast, was Großes erreichen. Aber ich finde, ich würde gerne mal zurückkommen zu dem, was wir vorhin hatten, auch von lokaler Küche und von dieser Regionalität, weil ich das ganz spannend fand, weil ich eben gerade auch in Berlin, da bin ich auch rumgelaufen und ich sehe halt wirklich alles mögliche, Ramenläden, ohne Ende Sushi, Pizza, klar, ohne Ende kann man sich immer bestellen. Ich habe mir auch gedacht, ey, es gibt so weniges, wo ich dachte, okay, das ist deutsche Küche gut gemacht, zu einem vernünftigen Preis, aber auch mal so ein bisschen mit, man kann es ja dann auch mal wieder so ein bisschen schöner machen, ne? Also vielleicht auch mal ein bisschen schöner anrichten oder sich so, also, oder es vielleicht auch einfach gut machen. In welchem Restaurant, jetzt mal gehen wir mal auf die Basics zurück, in welchem Restaurant, das gut bürgerlich ist hier in der Region, bekommst du denn noch selbstgemachte richtig gute Spätzle oder Knödel oder sonst irgendwas? Machen die wenigsten. Ja. Weil irgendwann kommt der Vertreter von, irgendeiner großen Firma und sagt so, ja, hör doch mal zu, du musst auch ein bisschen gucken, wie effektiv kannst du sein, so, probier's doch mal mit Convenience, das schmeckt doch genauso gut und dann fangen die damit an und ich bin immer so erfreut, ich war dann irgendwann mal am Bodensee und da hatte ich einen Laden gefunden und die hatten dann mal richtig gute selbstgemachte Spätzle und da war einfach einer in der Küche, der hat es gelernt und er hat es genau so halt weitergemacht und da war ich einfach happy, so, und genau so ist es halt, auch in Berlin, da gibt's eigentlich nur, also es gibt alles Mögliche, aber es gibt keine deutsche Küche mehr so. Es ist irgendwie unhip geworden, ne?
Also ich freue mich immer am meisten, wenn ich nach Köln kann Und in Köln gibt es Höhns, früher war das Kölsch, Höhns Restaurant heißt es jetzt, und wir sind vor kurzer Zeit umgezogen. Wenn ich da reingehe, da geht Ihnen, wenn Sie die Karte lesen, also es ist unglaublich, gibt es Rinderroulade, geschmorte Kalbsbäckchen, gibt es mal Innereien, das ist auch so ein Problem, Innereien, dass die Deutschen nur noch Rinderfilet essen können und dicke amerikanische Steaks und Wagyu, aber nicht mehr wissen, wie eine Kuttel oder eine Lunge oder eine Niere schmeckt. Ich weiß da nicht, wo das Problem ist, schmeckt da nicht ekelhaft. Und das gibt's da alles. Und wenn ich in Köln bin, ich habe keine Lust, Entschuldigung, ich mag die Köche dort auch, kenne die auch teilweise. Aber ich freue mich am meisten, wenn ich da hingehen kann. Nee. Weil das kriege ich ganz selten.
Ja.
Was weiß ich, ein Sous-Vide gegartes Kalbsfilet mit welcher Buttersoße, das kriege ich tausendmal.
Ja, ja.
Aber das kriege ich nicht mehr. Und dann eine Rinderroulade vom Rostbeef, das...
Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an dem Aufwand. Ne? Also ich meine, ich habe es kurz vorher erzählt, als ich in Bratislava dieses Tafelspitzmenü gegessen habe. Es ist schon alles mit Aufwand verbunden, dieses Essen auch zu machen.
Es geht alles nebenher.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Als Koch müssen Sie das nebenher. Sie können sich ja nicht vor den Topf stellen und gucken, ob der Tafelspitz jetzt kocht.
Auch, ja.
Der Tafelspitz muss da kochen und da müssen die Gemüse geputzt werden und nebenbei wird noch etwas geschmort in einem anderen Topf oder irgendwelches Gemüse, ein Rotkohl vorbereitet. Das läuft auch nebenher. Mhm. Das ist ja die Kunst des Kochs. Nicht, dass er nur kochen kann. Kochen können viele. Zu planen, Abläufe, weitblickend zu arbeiten. Ne?
Ja,
nicht,
ja.
Dass, wenn ich ein Menü mache, dass ich mit der Vorspeise anfange und das Dessert zuletzt. Ne?
Ja,
ich will dann eine Kugel Eis oder ein Parfait machen, das mache ich dann zum Schluss.
Ja.
Und die Vorspeise, die das geht nicht. Und die mache ich zuerst, weil da will ich eine Terrine haben oder so. Da muss ich schon vorausplanen.
Eigentlich schon zweites Layer, Berufsschule, Arbeitsablaufpläne schreiben und gucken, aber trotzdem, ja, ich glaube auch, dass es sehr viele Leute gibt. Es gibt auch sehr viele Leute in der Gastronomie, die das halt nicht gelernt haben, was, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal ein Problem ist, wobei wir auch schon das Gegenbeispiel gesehen haben. Aber warum glauben Sie, ist es so, dass die deutsche Küche so, ich finde es ein interessantes Thema eigentlich. Warum ist das so, ich weiß nicht, unsexy vielleicht geworden für viele Leute? Oder?
Also ich habe eine These, überhaupt, dass die Deutschen mit der Kulinarik ein Problem haben eigentlich. Ne? Wir denken immer, wir sind ganz weit drin, weil wir viele 2-3-Sterne-Restaurants haben, hat aber über das Niveau im Land nichts zu tun. Ne? Hat für mich nichts zu sagen. Es gibt auch in Peru und überall gibt es Sterne-Restaurants und da ist die Küche teilweise wirklich am Boden. Das hat nichts zu sagen. Aber ich glaube irgendwie, wir laborieren immer noch am Zweiten Weltkrieg kulinarisch.
Mhm.
Ja, ja. Das ist so weit rausgegangen. Die Leute haben andere Sachen im Kopf gehabt.
Mhm.
Dann hatten wir den abgeteilten Osten. War halt so. Und dann hat man andere Sachen gehabt, die wichtiger waren.
Mhm.
Ein Häuschen zu bauen, das erste Auto zu kaufen.
Ja.
Dann hat man kein Geld gehabt. Und ich weiß noch, wie meine Eltern gebaut haben. Die haben damals 14% Zinsen bezahlt für die Finanzierung. Ja, da denkst du nicht daran, in ein tolles Restaurant zu gehen.
Ja.
Da denkst du überhaupt nicht dran. Da kochst du zu Hause, was dein Geldbeutel hergibt. Ne? Und deswegen, das hat sich weit bis in die 90er gezogen. Und jetzt baut man eigentlich auf, aber dann denkt man, man muss es mit moderner Küche, mit innovativer Küche machen. Aber ich sage immer, wenn du nicht bodenständig, wenn du nicht traditionell kochen kannst, wirst du das andere nie lernen.
Mhm. Ich glaube auch, was mir da so einfällt mit dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich so überlege bei meiner, zum Beispiel meine Geda, ihre Speisekammer.
Geda muss man, glaube ich, erklären für alle, die nicht aus der Region Aschaffenburg kommen.
Kenne ich noch nicht immer.
Das ist einfach die Tante.
Bei so Leuten, bei meiner Tante zum Beispiel.
Mein Geda.
Die Speisekammer ist immer brechend voll. Das ist auch so eine Nachwirkung von den Kriegskindern einfach. Mhm. Also, dass sie einfach immer noch diese Ängste haben, nicht satt zu werden. Und weil Sie es gerade gesagt haben, mit diesem, wo man sich erstmal um ganz andere Sachen Kopf machen muss, mit ein Häusle bauen, erstmal wieder aus dieser ganzen Krise rauszukommen, da war das Essen natürlich vielleicht erst sekundär. Hauptsache man wird satt.
Eben,
und das ist, glaube ich, etwas, was, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, aber was bei vielen Deutschen auch so im Kopf ist, was habe ich auf dem Teller? Wie viel habe ich auf dem Teller? Diese Quantität vor der Qualität.
Das gibt's zwar in allen anderen Ländern auch, diese Menschen, die einfach, denn das Essen einfach unwichtig ist.
Ja.
Nur der prozentuale Anteil, glaube ich, in mediterranen Ländern, gerade, nehmen wir jetzt mal wieder Türkei, Italien, Spanien, Frankreich, da gibt's auch McDonald's und was weiß ich alles, aber weniger. Dann geht man einfach raus und stellt sich eine Flasche Wein auf den Tisch. Fängt doch bei uns an in Deutschland, in den meisten Lokalen steht wird ein Schoppen ausgeschenkt oder ein Achtele.
Mhm. Ja.
Ne? Ich denke noch mal in Spanien entweder wird ein teurer Schoppen als Glas ausgeschenkt oder es steht überall eine Flasche.
Mhm.
Na, also ist so eine Flasche ist doch kein Schand, muss man sich nicht schämen dafür.
Nee.
Und es greift so alles ineinander. Ne? Ja. Es gibt andere Wertigkeiten. Ne? Ist auch die Erziehung, es ist Kulturgut. Ne?
Da findet aber auch mittlerweile wirklich auch ein Wandel statt. Ne?
Also, weiß ich nicht, aber nochmal ganz kurz zu dem Kulturgut. Ich finde auch, wenn ich mit italienischen Kollegen gesprochen habe oder auch spanischen Kollegen, habe ich immer das Gefühl, da ist ein ganz anderes Bewusstsein und vor allem auch ein Stolz, so ein bisschen, was die eigene kulinarische Identität angeht. So, da, wenn ich da irgendwie, und wenn es eine Pizza, eine Original Pizza Napoli ist, dann muss da Büffelmozzarella drauf, so, ne? Und wenn dann keine Büffelmozzarella drauf ist, dann höre ich mir von dem Kollegen was an, so, weil er sagt so, nee, dann ist es nichts, so. Und dann finde ich immer irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das ein bisschen rückständig gedacht finde, weil ich mir denke so, ja, seid mal offen für was Neues, aber auch gleichzeitig denke ich mir, geil, weil ihr wisst genau, wo eure kulinarische Identität liegt, so, und ihr seid stolz da drauf und ihr findet es auch richtig lecker, so. Immer noch.
Ist auch so, dass die diese einfachen Sachen oder diese bürgerliche Küche heißt ja nicht, dass die nicht kreativ gekocht sein kann. Ne? Das heißt ja nicht, dass mich immer die Rinderroulade bürgerlich machen muss.
Ja.
Und dass ich den Schmorbraten immer mit Rosinen und Mandeln obendrauf machen muss. Da gibt's ja, das kann ich ja genauso modifizieren und interessant machen. Ich kann mich genauso, wenn nicht, noch schöner ausleben. Ne? Mhm. Weil ich habe nicht so viel diese Problemzonen. Das kannst du nicht machen und das passt nicht in so ein Restaurant. Mhm. In so einem Restaurant kann ich alles machen.
Mhm.
Und dann kann ich einfach, kommen wir wieder auf die Innereien, dann wird auch wieder gegessen.
Mhm.
Das muss ein Wandel geben, dass die Leute mal begreifen, dass ein Rinder viele nicht wertiger ist wie eine Kalbsniere.
Ja, das stimmt.
Na, also es wird hört sich sehr klischeehaft pathetisch an, es wird ein Tier getötet, damit man es isst.
Ja, ja.
Dann müsste eigentlich alles gegessen werden, finde ich. Ne? Und sagen wir mal so, und wenn ich es richtig zubereite, wenn ich mir genauso viel Mühe gebe wie bei meinem Rinderfilet, wobei ich, da muss ich mir gar nicht viel Mühe geben, aber wenn ich mir da genauso viel Mühe wie beim Rostbeef oder so gebe, dann verwende eine Scheibe Kalbsleber oder eine Zunge, dann wird es mindestens genauso gut, weil es viel mehr Geschmack hat, weil es viel mehr muskuläres Fleisch ist.
Ich finde ja auch, dass, aber da wird dann, glaube ich, auch wieder, geht es sehr ums Handwerk, weil ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, ein Rinderfilet, da müssen Sie sich keine Mühe zu geben oder so im Sinn von, das kann, also jeder kann ein Rinderfilet gut zubereiten, glaube ich. Aber dann bei sowas, dann kommt es halt darauf an, okay, jetzt versuche ich mal ein Produkt zu nehmen, was auf den ersten Blick erstmal Leute sagen, oh, okay, ich hätte lieber das Filet oder so, aber dann zu sagen, ich nehme jetzt aber mal die Leber oder sonst irgendwas und mache daraus mal was Leckeres zu essen, ist ja eigentlich dann die Kunst im Handwerk, ne? Und darauf kommt es ja eigentlich an.
Und den Mut zu haben, dann das Produkt, was im Einkauf recht günstig, fast minderwertig ist, dann so zuzubereiten, viel Arbeit reinzubringen und genauso zu kalkulieren, wie in annähernd Wesen, was ein Rinderfilet kostet.
Ja.
Weil ich habe weniger Wareneinkauf, aber ich habe halt mehr Arbeitsaufwand.
Mhm.
Und heutzutage bei allen Produkten, auch bei uns, das Produkt, der Einkauf für das Produkt, ist noch das Geringste.
Ja.
Die Personalkosten und Verpackungen und Verwaltung sind der größte Anteil.
Ja, klar. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein von vielen Leuten, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber gerade so, wenn du dann in die Stadt reingehst, ich glaube, in Großstädten herrscht schon wieder ein anderes Bewusstsein für sowas. Die wissen auch, okay, Tiere, ne, weil sie sich damit auseinandersetzen. Auf dem Dorf finde ich es auch immer noch interessant, gerade so, also die Generation meiner Eltern, so, da war einfach noch normal, du gehst auf so ein Schlachtfest und dann, du siehst halt auch einfach mal, du wächst damit auf und du verstehst, dass so ein Tier, was damit passiert, warum hast du Wurst, so, warum hast du Fleisch, so. Und dann wissen die halt auch, okay, es gibt halt nicht jeden Tag das Filet, sondern es gibt halt auch an manchen Tagen mal die Leber oder sonst was und dass eben das ganze Tier verarbeitet werden muss, so, sonst war es ja eigentlich eine Schande, dass man es geschlachtet hat. So, ne? Muss man ehrlich sagen.
Das, was du gerade gesagt hast, mein Vater ist gelernter Metzger und bei uns gab es auch immer einen Schlachttag und da wurde wirklich das komplette Tier, das komplette Rind verarbeitet. Die Knochen kamen dann für die Suppe, die Leute haben dann die Die Wurstsuppe rausgetragen. Es wird wirklich komplett verarbeitet. Ja. Und das ist einfach unheimlich wichtig, da das Bewusstsein dafür zu haben, auch wo das herkommt. Und dass man alles mitmacht. Dann hat er auch noch natürlich Bratwurst gemacht und auch alles, das komplette Tier einfach verarbeitet. Ein Freund von mir ist auf einer Webseite angemeldet. Da kann man sich ein Stück von einem Tier kaufen. Und das Tier wird erst geschlachtet, wenn das komplette Tier verkauft ist. Also mit allem drum und dran.
Aber das ist dann im Internet und dann wird es verschickt nochmal, ne?
Das ist richtig. Aber ich finde schon mal den Aspekt gut, dass sie sagen, okay, ich hätte gerne von...
Aber das kannst du normalerweise, also ehrlich gesagt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das kannst du normalerweise auch lokal lösen.
Ja, das kannst du lokal
lösen. Das glaube ich, ja. Das ist, könntest du mit jedem Metzger, glaube ich, könntest du das so machen. Das finde ich immer die bessere Alternative, oder? Als zu sagen, ich bestelle das jetzt irgendwo im Internet, dann kommt es her.
Naja, wenn er noch selbst schlachtet, das ist eine nächste Sache nämlich auch, ne? Also, stimmt, ja. Gut. Ich würde gerne mal zurückkommen auf, also Sie haben eine Kochlehre gemacht, Sie sind Sternekoch. AD, Sie sind nicht mehr, Sie haben keinen Laden mehr, Sie haben kein Restaurant mehr.
Aber er ist ein Sternekoch.
Also ich behaupte immer, ich finde es gar nicht gut, dass so viele Leute kokettieren mit dem Sternekoch, dass sie vor 30 Jahren mal einen Stern gekocht haben. Mhm. Ein Sternekoch bin ich so lange, wie ich Sternekoch, sternemäßig koche. Ja. Und ansonsten kann man sagen, ich war es mal, aber ich bin schon lange kein Sternekoch mehr. Ich habe den 2007 abgegeben und deswegen, ich habe doch andere Leistungen gebracht. Man sollte mich schon nicht nur am Sternfest machen, oder? Das ist auch nur ein Marketing-Gag.
Ne? Ja, aber das stimmt jetzt mit dem Marketing-Gag. Ich glaube, trotz alledem hilft es ja, gehe ich nochmal zu meinem Vater zurück, dass bei solchen Leuten im Bewusstsein ist, okay, Ingo Holland, das ist ein Sternekoch. Und der sagt mir jetzt aber auch, das Gewürz ist gut für dich. Und dann entsteht bei Leuten wie mein Vater ist, der kocht mal ganz gerne, aber ist jetzt kein so kulinarisch jetzt so bewandert. Aber der, für den ist dann eine Rechnung, die einfach aufgeht. Und dann sagt er so, ja, und dann glaube ich dem das einfach auch. So, und das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Dann. Also
mir ist der Sternekoch jetzt wichtiger, als wie er damals war. Mhm. Schon, wie Sie sagen, das ist so die Reputation auch für den Erfolg, den wir haben mit unseren Gewürzen. Weil die meisten Produktentwickler kommen aus allen möglichen Bereichen, aber seltenst bei den Großen, nicht aus der Gastronomie. Mhm. Und wir kommen eben aus der Gastronomie. Und ich weiß halt, was man mitmachen kann. Mhm. Und vor allem, ich weiß auch, was man nicht mitmachen sollte. Mhm. Und das geben wir gerne weiter, ne? Aber die Leute vertrauen mir schon, auch und vor allem die Gastronomen vertrauen mir auch, ne? Mhm. Weil ich bin einer von denen gewesen. Ich war kein leuchtender Stern am Himmel. Ich war ein sehr guter Koch und Gastronom, aber ich war nicht irgendwie. Ich habe mich nie als was Besonderes gefühlt. Und deswegen bist du auch akzeptiert und deswegen vertrauen die mir auch, dass kein Schmuh mitgemacht wird bei uns. Ne?
Und jetzt mal zu Ihrer persönlichen Historie, die natürlich auch interessant ist. Ich glaube, jeder Koch stellt sich irgendwann mal die Frage, nein, nicht jeder, aber die meisten Köche stellen sich irgendwann mal die Frage, vielleicht soll ich noch was anderes machen. Habe ich eigentlich schon oft gehört von irgendwelchen Köchen. Sie haben dann was anderes gemacht und woher kam die Idee, das zu machen? Gab es da irgendwie so eine, wie kommt man zu, also ich zum Beispiel würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Gewürze zu machen, weil ich mir denke, ich weiß überhaupt nicht, wie man Gewürze macht, da geht's schon los.
Wusste ich ja auch nicht.
Aber sie haben ja irgendwann, eines Tages haben sie gesagt.
Na, irgendwann sind sie mit was unzufrieden, dann ändern sie das, ne? Sie fahren jetzt das Ganze seit 7 Jahren einen alten VW Polo, wo da und da durchgerostet ist und dann, also entweder entscheiden sie sich, sie lernen jetzt, wie man das Ding repariert, oder sie kaufen sich was Neues.
Aber sie müssten ja in dem Fall sich ein neues Auto bauen, weil ihnen das Auto ja nicht mehr gepasst hat.
Ja, das habe ich ja gemacht. Wir haben uns ja neues, quasi neues Auto gebaut. Ne?
Ja, genau.
Wir haben, also wir machen ja nicht erst Gewürze, seit es das alte Gewürzamt gibt. Mhm. Wir haben ja 1993 mit Gewürzen angefangen zu arbeiten. Und dann hat man uns auch gesagt, wir sind in einem Gewürzrestaurant, weil ich mich auch immer verwehrt habe, weil wir haben halt gekocht und gewürzt. Mhm. In Deutschland wird ja alles immer so überdramatisiert. Ne? Deswegen hasse ich auch den Begriff Gewürzpapst. Mhm. Ich will gar kein Papst sein. Und zweitens, ich will keiner von vielen Päpsten sein. Ne? Es gibt ja einen Parkettpapst, es gibt einen Brotpapst und einen Wurstpapst. Wo ist denn da die Wertigkeit? Ja, ja. Also ich bin dann schon lieber ein Spezialist, ein Gewürzspezialist, wo man dann erkennen kann, das ist was. Aber da wird mir zu viel drumherum gebabbelt. Ne? Mhm. Ich habe dann irgendwann halt gesagt, guckt euch doch mal das Gewürz an. Wir kaufen ein Kilo Curry 1993, weiß ich noch ganz genau, habe ich beim Großhändler ein Kilo Curry gekauft. Das hat gekostet 6,50 Mark. 6,50 Mark.
Für ein Kilo.
Für ein Kilo. Ne? Ah. Das war bei einem der ganz großen Anbieter, hat halt auch nicht wie 7 Euro, wie 7 Mark geschmeckt. Mhm. War halt nicht viel zu holen. Es war halt Kurkuma, ein bisschen Fenchel. Meistens haben sie gleich noch Salz mit reingeklatscht. Da waren wir mit dem Curry zufrieden. Und überhaupt die Basisgewürze haben und weißen Pfeffer, damals grüner Pfeffer aus der Dose, war alles ein Krampf. Dann, ich bin gern unterwegs, also ich bin sehr, sehr frankophil und also war auch schon wahnsinnig oft in Paris. Mhm. Und irgendwann war ich mit einem Freund in Paris, der ist sinnigerweise ist Gynäkologe, hat gar nichts mit dem Kochen zu tun. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich zeig dir jetzt mal einen Laden. Und dann ist das Marais, also das Marais ist ja über der Ile Saint-Louis übergelagert, auf der anderen Seite der Seine. Und dann sind wir aus dem Marais raus Richtung Ile Saint-Louis. Und dann ist ein kleiner Laden, der heißt auch heute noch Le Monde, eine Épicerie du Monde, Le Israel. Da habe ich erst gedacht, das war ein israelischer Gewürzladen. Aber nur Monsieur war Monsieur Israel, also der Inhaber. Und dann sind wir da rein und dann denkst du einfach, das ist eine Reise durch Zeit und Raum. Ne? Also kein Spuckschutz, ne? Und alles offen da gewesen. Und vorne waren dann die Saaten, Reis, Linsen, alles in Säcke. Mhm. Und ist auch heute noch so, und das finde ich total genial. Ja. Es waren Dosen mit Fisch offen gestanden, so ein bisschen leicht gekühlt. Und hinten war eine Gewürzecke. Und dann bin ich gleich durchgetreten. Aber laute Sachen, ich finde immer schön, wenn ich Sachen finde, die ich noch nicht kenne. Andere wollen immer nur das, was sie kennen. Mhm. Und ich finde immer schön, wenn ich sagen kann, oh, das kenne ich nicht, das kaufen wir. Ja, was machst du damit? Weiß ich nicht, das werde ich rausfinden. Na, und dann war ich immer 4-5 Tage in Paris. Die ersten 4 Tage war ich dann jeden Tag in dem Laden und am letzten Tag Schnaps kaufen. Weil es ein toller Schnapsladen war. Mhm. Die Juden haben ja gern hochprozentigen Schnaps zum Essen. Ja. So, und dann habe ich dann Taschen voll Gewürze, die ich nicht kannte, und Schnaps, den ich auch noch nie getrunken hatte, also Rum hauptsächlich, nach Hause. Und dann, dann steht das erste Mal. Ne? Und dann denkst du, jetzt musst du doch mal, jetzt hast du Zeug gekauft, jetzt musst du auch mal ausprobieren. Dann haben wir mal mit dem gehört, oh, das schmeckt so und das schmeckt so. Und das habe ich ja noch nie geschmeckt. Da könnte man so, sowas interpretieren. Und dann kam das so immer mehr in die Küche bei uns rein. Und irgendwann kam halt der Punkt, da ich gesagt habe, mein Gott, jetzt hast du so einen Haufen Gewürze. Was war das, zusammengekauft, 20, 25. Jetzt möchte ich auch eine Gewürzmischung machen. Ne? Damals habe ich so eine arabische Tendenz gehabt in meiner Küche. So langsam, es hat mich interessiert, ne, mit Tashin und so zu arbeiten. Ras el Hanout gekauft. Hätte auch Curry nehmen können, hat nicht anders geschmeckt. Ne? Dann mal informiert, was könnte denn in eine Ras el Hanout rein? Das ist ja, heißt ja auf Deutsch übersetzt, wortwörtlich oder also sinngemäß, der Chef des Ladens. Mhm. Also jeder hat seine eigene Mischung. Und da habe ich halt mal geguckt, kein Rezept gesucht, sondern ich habe ein Rezept gesucht, aber keins gefunden. Mhm. War auch ganz gut so. Mhm. Dann habe ich aber einfach mal geguckt, was reinkommt. Und dann waren das dann 42 verschiedene Grundprodukte. Okay, und das haben wir dann alles zusammen. Dann Mönchspfeffer, noch nie gehört. Mhm. Belladonna sollte rein, spanische Fliege sollte rein. Was haben wir noch gehabt? Also Paradieskörner, Rosenblüten, wo kriegst du das Zeug alles hin? Haben wir damals beim Apothekenlieferant alles zusammengekauft. Also wie es auch, wie man sagt, ja, teuer wie in der Apotheke. Ne? Ja. War unglaublich und dann haben wir dann halt probiert.
Ja.
Und das, wir haben Sachen rein, wo wir wussten, die müssen rein. Aber da haben wir noch nicht gewusst, was wir für Vorbereitung treiben müssen. Nein, dann haben wir das erste Mal alles zusammen gehabt, alles vorbereitet, das erste Mal gemahlen. Wir hatten so eine kleine Mohnmühle, die man am Tisch festmacht und hatten einen Lehrling, die war kein Schuss Pulver mehr, sag ich immer. Und die war so langsam und da habe ich gesagt, du malst jetzt die 2 Kilo
Gewürz. Eine Kurbel konnte sie drehen.
Ja. Und dann war das so ein Haufen, ne? Da bleibt ja nichts übrig. Ja. Und dann hat die 10 Stunden da dran gemalt. 10 Stunden.
Wow.
10 Stunden. Ja. Und dann bin ich vorbei, na, bist jetzt fertig. Und dann sagt sie, ja, na, Finger rein, ein bisschen feucht gemacht, rein, abgelegt, dann habe ich gesagt, kannst du wegschmeißen. Ja.
Wie oft greift man da auf Deutsch ins Klo? Also wie viel Kilo haben sie schon in Sand gesetzt?
Ja, also am Anfang reicht es, weil wir auch immer sehr kritisch mit uns selbst waren. Ja, ne? Ja. Also viele können ja nur kritisch mit dem Gegenüber sein, aber wir sind auch selbstkritisch. Ja. Und wenn wir nicht 100% zufrieden sind, dann wollen wir das nicht. Also drücken wir es mal so aus, wie oft wir weggeworfen haben, weiß ich nicht. Ja. Aber irgendwann verlässt auch die Lust, dann musst du dann aber wieder ran. Jetzt hast du schon so viel Geld investiert, jetzt musst du wieder ran. Also das Ras el Hanout haben wir ein halbes Jahr gebraucht, bis wir es stehen hatten.
Wahnsinn. Okay, also schon, also ist ein Labor, wenn man so
richtige Hartnäckigkeit.
Und irgendwann bist du mal so weit, da weißt du so viel. Vor allem, du weißt vieles, was man nicht machen darf. Ja. Na, Buchsornklee haben wir rein, mitgemahlen, können sie nicht essen. Mhm. Weil das ist so bitter, und dann müssen sie das rösten. bis wir das mal rausgefunden haben, dass man das rösten muss. Und bei dem Rösten modifizieren sie auch nochmal das Aroma. Nicht nur, dass die Bitterstoffe und solche Sachen, die lernst du halt einfach und die gibst du betriebsintern weiter. Ne?
Ja, und, es ist eigentlich auch einfach Physik und Chemie auch. Ne? Das hat ja der Ferrar Adrian immer gesagt, dass er das möchte, dass irgendwie das Kochen irgendwie auch so wissenschaftlich anerkannt wird irgendwie mit seiner Küche. Was ist denn französische Fliege? Habe ich das richtig verstanden?
Spanische Fliege.
Spanische Fliege. Was ist denn das? Also schon gibt, nie
also waren zwei Sachen. Also Belladonna ist Tollkirsche. Die gibt man rein, um den Magen wieder ein bisschen zu entspannen und zu fördern. Wenn man zu viel nimmt, dann kann man einen Magendurchbruch erleiden. Ne? Und früher hat man die Belladonna-Saft ins Auge getropft, da haben die Frauen pralle Augäpfel bekommen. Ne?
Okay.
Aber das war mir dann doch zu heikel. Dann habe ich gesagt, wenn dann eine irgendwie dicke Augen kriegt, dann war ich es dann. Dann habe ich gesagt, nee, lass mal. Und den kulinarischen Nutzen habe ich nicht so ganz gesehen.
Ja, ja.
Und dann spanische Fliege, kennen Sie alle vielleicht schon mal. Also hier im Alter brauchen wir sowas noch nicht.
Nee.
Spanische Fliege ist keine Fliege, ist ein grün schillernder Käfer, sieht aus wie eine Schmeißmücke ohne Flügel. Und das nimmt man als Aphrodisiakum, ist aber so auch ein Nervengift. Und wenn man es richtig dosiert, regt es nach einem schweren Essen wieder an. Deswegen ist es drin. Auch weg, kann man auch weggelassen.
Ja.
So giftige Sachen wollen wir nicht drin haben. Und alle anderen Sachen haben wir eigentlich leicht gefunden. Ne?
Ich habe mir ist gerade wieder was aufgefallen. Sie haben gesagt, ja, es entspannt so den Magen und so. Und da hatte ich wieder das Gefühl, dass ich ganz oft schon gemerkt habe, dass glaube ich, früher viele Sachen so gewürzt worden sind. Also ich glaube, der Geschmack, den wir heute haben, ich habe heute das Verständnis, dass zum Beispiel, wenn an irgendwas Kümmel muss, so, dann habe ich das Gefühl, dass ich mir das vielleicht nur einbilde, dass das daran muss, weil ich das so kenne und mein Körper das auch so verlangt. Weil zum Beispiel ein sehr fettiges Essen ist. Und dann habe ich ein paar Mal gehört, dass Kümmel ist gut für fettige Essen. Ich glaube, es macht mir auch auf Kochkäse dann deswegen und sowas. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, dass man früher eher gesagt hat, okay, du isst was Fettiges, dafür brauchst du vielleicht den Kümmel. Ist es so, weil dann entspannt es ein bisschen den Magen. Und im Nachhinein hat sich der Geschmack dann auch dahingehend so entwickelt, dass der Körper das vielleicht deswegen so gerne zusammen isst. Wir empfinden es dann als wohlschmeckend, aber vor allem auch, weil es unserem Körper vielleicht gut tut, dass wenn wir was sehr Fettiges essen, dass dann zum Beispiel in der Schweinebratensoße ein bisschen Kümmel ist oder so.
Ja, das ist dieser gesundheitliche Nebeneffekt, ich deute es als Nebeneffekt, der ist nicht zu unterschätzen, aber ist auch meist überbewertet. Ne?
Okay, ja.
Also ich mag das zum Beispiel, heutzutage können Sie alles verkaufen an Lebensmittel, wenn Sie im Nachsatz noch sagen, aber schmeckt ein bisschen so, aber ist gesund.
Mhm.
Ja. Und ich bin Koch. Ich bin weder Mediziner, ich bin kein Heilpraktiker, ich maß mir das auch nicht an. Man kann sich ganz schön weit rauslehnen, machen ja auch Kollegen viel, ne? Die dann nur noch über, ich lausche da immer nur dann, immer, das ist aber auch gesund. Ich glaube, dass alles gesund ist, wenn es gut tut. Also wenn es mir, also ich esse, alles was ich esse, tut mir eigentlich gut, weil ich Lust darauf habe. Und was ich keine Lust drauf habe, esse ich nicht.
Ja.
Und wenn ich mich auf mein Essen freue und wenn es eine fette Schweinsachse ist, dann tut die mir in dem Moment gut.
Ja.
Natürlich in einem vernünftigen Maße, aber dieses Verkaufen über die Gesundheitsschiene finde ich nicht gut.
Ist wahrscheinlich dann auch eher ein Marketing-Gag.
Also ich hatte mal mit RTL ein Problem. Die haben über Pestizide in Gewürzen berichtet. Das war damals in der Metro vorgekommen. Und dann haben die morgens, ich wach um 7 Uhr auf und mach den Fernseher an, Nachrichten, dann kommt große Rückholaktion bei Metro, Gewürze mit Pestizide und dann Kameralauf durch meinen Laden.
Nein.
Boah.
Ich hab, also meinst du, du kriegst eine eingeschenkt, ne,
ja,
morgens?
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich die angerufen, hab dann Mann, sag ich, und die hatten bei mir schon mal was aufgenommen, RTL. Ja,
die haben ein Archiv.
Ja. Und dann rufe ich die an und dann sage ich, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie nicht gut gegessen heute Morgen? Ja. Weil da war ich dann schon unflätig. Ne? Ja, wieso? Und dann sage ich, Sie nehmen Bilder von meinem Laden in einem Bericht über Pestizide in Gewürzen.
Ja.
Ja, aber sie wurden noch gar nicht genannt. Und dann sage ich, ey, wir haben eine grüne Dose, die kennt mittlerweile jeder, der gern essen geht. Und uns zeigen sie aber mit einem schönen Kameralauf über 8 Meter Regal.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, da möchte ich dass sie was dagegen tun. Ja, diese Woche haben wir keine Zeit, also das muss jetzt passieren. Ja. Passiert gar nichts mehr. Na, sie melden sich. Hat sich natürlich niemand gemeldet. Einen Monat später rufen sie an, ja, sie sind auf dem Weg in die Gegend und sie würde was drehen und ich soll doch was mir ein bisschen was ausdenken, Gewürze und Gesundheit.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, da bleiben Sie am besten in Ihrem Auto hocken, ja, weil da stehe ich nicht dafür.
Ja. Ja, da hat eine einfach ziemlich gedankenlos...
ja, ich weiß schon, das ist ein Fundus und da steht dann Gewürze und das ist oben die erste Art altes Gewürz haben, ne? Ohne A.
Ja.
Oh, guck mal den Clip, der ist hier bunt.
Ganz genau.
Ach du Schande, ey. Das ist Rufmord eigentlich, ne?
Ja, das
ist
schon, weil derjenige, der das sieht, der denkt überhaupt gar nicht so weit, sondern der sieht diese Gewürzdosen und denkt, das hat damit was zu tun.
Es gibt keine, auch jede Gegendarstellung bringt nichts, weil die Gegendarstellung nie den erreicht, der das erste Bild erreicht hat.
Ja.
Oder nur im kleinen Rahmen. Ne?
Ja, genau.
Klar, das ist ja wie, wenn man sagt hier, Kachelmann, die Geschichte, ne? Also jetzt wird er freigesprochen, das bringt ihm auch nichts mehr.
Ja, so, Ruf ist ruiniert.
Den kannst du noch dreimal freisprechen. Ja, ja. Also das,
zu dem Beruf Gewürzmüller. Ist es ein Ausbildungsberuf, den man wirklich von der Pike aus lernen kann? Nicht?
Nein. Das ist auch was, was man autodidaktisch macht und also kein Ausbildungsberuf und ich finde, viele investieren sich auch gar nicht genug rein, dass sie sagen, ich will jetzt ein Gewürz aus Gewürzen machen. Heutzutage ist es so, dass einfach alles reingemacht, was zum Ziel führt. Ne? Stört mich auch, ne? Weil viele sagen ja auch, das und das Gewürz geht nicht ohne, dass das und das drin ist. Und da sage ich, da stelle ich den Gegenbeweis an, weil ich finde, in unsere Gewürze ist nur Gewürz und sonst nichts drin. Ne? Und sagen wir mal, Salz zähle ich teilweise nochmal dazu, aber da legen wir auch noch auf die Qualität Wert. Ne? Aber wir wollen keine Silikate, keine Rieselhilfen, keine Geschmacksverstärker, keine Emulgatoren. Ich finde immer, ich lese so gerne Etiketten und vergleiche sie mit unseren. Also ich finde immer, unsere Etiketten sind eigentlich immer schön zu lesen.
Ja.
Ich muss nicht über E's lesen und Nummern.
Ich finde übrigens auch, da steht es vorne drauf, ne?
Nee,
oder oben, ja. Ich muss genau so, ja, also wenn ich drauf schaue, weiß ich immer gleich, was drin ist, so. Und das finde ich halt, das finde ich an den Etiketten schön.
Was Sie gerade angeschnitten haben, das ist auch eine große Frage bei unseren Hörern gewesen, das Riesenthema Salz. Ja. Meersalz, Himalaya, Salz, jodiertes Salz etc. pp. Da gibt es ja auch, als wir hier jetzt hochgelaufen sind hier im Gang, da waren ja auch schon wieder ein paar Salz und alles. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein ganz eigener Podcast wert, aber. Ja. Was kann man zum Thema Salz sagen? Weil ich habe mir zum Beispiel die Frage, welches Salz für zu Hause einfach zu benutzen wäre für den normalen Hobbykoch?
Ein Steinsalz oder sagen wir mal, ein Natursalz. Schauen Sie einfach aufs Etikett ohne Zutatenliste. Und es sollte klumpen, wenn es geht, weil wenn es klumpt, ist nichts drin.
Ah, okay, das ist zum
Beispiel. Na, also Rieselhilfen sorgen dafür, dass es nicht klumpt. Sie haben einen Sack, der klumpt nie, da ist Rieselhilfe drin. Mhm. Rieselhilfe geben dem eigentlichen angenehm schmeckenden Salz einen Touch, der ist unangenehm schmeckend. Mhm. Also dieses Adstringierende, das Aufdringen, dass man es ausspucken möchte.
Mhm.
Ich träume oft von meinen Salzen was auf die Zunge,
das
einfach mag.
Ja.
Und genießt es einfach. Und das kannst du bei solchen Sachen nicht machen. Also ein Salz, reines, ich will jetzt nicht sagen reines Natriumchlorid, aber da draufsteht Natursteinsalz, wenn Zutaten dort stehen und sonst nichts.
Da ist man bestens bedient.
Da ist man am besten.
Ja. Okay.
Ob es denn Meersalz ist, kommt immer drauf an. Ich sage immer zu unseren Gästen, eigentlich brauchen sie drei Salze.
Mhm.
Wenn man logisch drüber nachdenkt. Ne? Ein feines Salz, ob das jetzt ein Natursteinsalz ist, ob es ein pakistanisches Kristallsalz ist, ob es ein Bergkernsalz ist oder ein Luisenhaller Salz ist. Einfach ein feines Salz, das sich gut verteilen lässt. Darauf kommt es nämlich an. Die kristalline Struktur so fein wie möglich, da ich höchstmögliche Verteilbarkeit und Löslichkeit habe. Zum Zweiten ein Meersalz, ist meistens günstiger. Ich muss die Kartoffeln kochen. Man wundert sich immer, dass die Kartoffeln oft so nach nichts schmecken oder die Nudeln. Das ist einfach nur, weil nicht genug Salz dran ist. Na, wenn ich so einen Topf habe und mache so viel Salz rein, dann fühlt sich die Kartoffel verarscht.
Ja.
Na, dann, so wie das Wasser schmeckt, so schmeckt dann halt die Kartoffel oder die Nudel.
Ja, ja klar.
Und das sehen Sie oft bei jungen Leuten, die in den Küchen stehen. Die würzen die Kartoffeln, melden Sea Salt rein, was einen Haufen Geld kostet.
Ja.
Rein nichts bringt, aber machen so wenig rein, dass einfach nur Geld rausgepfiffen ist, aber das nicht schmeckt.
Ich glaube, bei den Nudeln schmeckt man das am spätestens, wenn man die Soße drauf macht und dann merkt man, dass das mit der Soße scharf ist. Aber wenn, sobald eine Nudel ins Spiel kommt, neutralisiert sich das alles wieder. Nachher haben sie einen Salzstreuer in der Hand. Ja,
ja, dann ist es leer. Ja. Das ist, also diese Information ist nicht vorhanden. Mhm. Ja. Also ein grobes Meersalz und dann immer in großen Töpfen, so wie wir es haben, wo ich mit der Hand reingehen kann, dass ich auch sage, okay, jetzt habe ich 15 Liter Wasser, da brauche ich mindestens 150 Gramm Salz eigentlich da drauf, damit ich das würzen kann, dass was passiert. Ja. Und da brauche ich eine Hand dafür zum Reintun. Ne? Ja. Mit dem Kaffeelöffelchen. Also, und dann finde ich also irgendein Finish-Salz, ob es ein Fleur de Sel ist, auf dem Murray River, wo ich einen Crunchy-Effekt habe zum Schluss.
Kurz gebraten
einfach ist oder noch, so. Ja, zum Schluss. Also ich tue es auch nicht mit Braten.
Ja, ja,
also, also wenn ich zum Beispiel ein schönes, großes Ochsenkotelett habe, dann nehme ich Meersalz, weil ich diesen Crunchy-Effekt danach mag. Mhm. Und das, was runterfällt mit den Gewürzen, das tunke ich dann auch noch mit ein bisschen Brot auf.
Ja.
Aber Fleur de Sel tue ich eigentlich immer nur als Finish-Salz.
Ja.
Weil es ist einfach zu hochwertig.
Klar, ja, stimmt.
Einfach. Das ist ja nichts anderes. Es ist ja aus dem gleichen Becken, aus dem gleichen Meer wie das Meersalz. Wird sowieso viel beschissen.
Wo kann man denn, gibt es Möglichkeiten in der Region Salz abzubauen?
Also in der Region hier weiß ich jetzt nicht. Also früher hat es ja in Schwäbisch Hall, hat man ja, also es gehört überall, wo Hall oder Sal oder so drin ist. Ne? Das sind ja Salzstädte, alte, aber die nächste, Bad Wimpfen, wurde, glaube ich, Salz abgebaut. Also in Deutschland schon einiges, es gibt genug. Was halt schön ist jetzt auf Sylt auch, der Alessandro Pape sein Salz.
Ja.
Wobei, da sind wir wieder beim Thema, das Produkt kostet nichts und die Arbeit und die Technik kostet wahnsinnig.
Ja, der hat sich da diese Tanks reingestellt. Ne,
ja, der hat dann haben Sie die Anlage schon mal gesehen?
Ich habe mir da mal eine Doku drüber angeschaut, glaube ich.
Es ist über so Verdunstung, über so Matten geht es. Genau. Wird immer über, ja, im Prinzip ist reine Salzkonzentration. Ne?
Ja.
Ab irgendeinem Zeitpunkt wirft das Salz, das Wasser, das Salz aus.
Mhm.
Und diesen Technik hat er halt, oder diese Idee hat er dabei benutzt und ist gutes Salz.
Ich finde es spannend. Also ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, finde ich erstmal sehr spannend, dass er das gemacht hat. Finde ich eine wahnsinnige Arbeit, die er sich dafür macht, weil wenn man sich so eine Ideologie verschreibt, dass man sagt, bei mir kommt alles aus der Region, dann muss man natürlich solche, also dann finde ich es gut, dass man sagt, dann bin ich aber auch so drastisch und mach sowas, weil damit gehe ich ja mal einen Weg, den hat der vor dem noch gerade gemacht da oben so, ne? Wahrscheinlich.
Nee, gar nichts.
Gar nichts. Und das finde ich cool. Ich denke mir immer so, Wahnsinn, wie viel Arbeit du da reinsteckst, Respekt, dass du da sagst, okay, den Weg gehe ich jetzt und das ziehe ich durch. Aber ich denke mir das so oft, es gibt ja jetzt, es heißt ja immer wieder brutal regional oder brutal lokal. Und da denke ich mir dann immer so, ja, okay, finde ich. Bin ich gespannt, wie das alles löst. Also auch so, was Salz angeht halt gerade und so die verschiedenen Dinge. Finde ich spannend und da finde ich es gut, dass er gesagt hat, ich mache meinen Salz jetzt selbst. Ja.
Ich finde es auch den ökologischen Gedanken, wir reden immer über Bio, jeder redet über Bio und vergisst dabei den kompletten, den ökologischen Gedanken, die kurzen Transportwege. Mhm. Warum soll ich dann unbedingt ein Salz aus Zypern holen? Oder ein was weiß ich, ein Meersalz aus Kroatien, wenn es hier in Deutschland gibt. Ne? Also ich würde sogar noch forcieren da oben, wenn es irgendwie ginge, dass auch ein grobes Meersalz für dabei ist. Momentan hat er ein grobes für die Mühle, aber das ist eigentlich nichts für die Hand. Ne?
Ja,
ist eigentlich zu teuer entstanden. Ne?
Ja.
Wenn man das aber mal richtig konsumfähig machen würde, mal eine große Investition, dann wäre es garantiert auch langfristig gesehen günstiger zu haben. Das Salz, ich glaube, da oben in Norddeutschland, die Konzentration des Salz ist, glaube ich, ein bisschen niedriger wie jetzt im Süden unten. Mhm. Aber trotzdem wäre das zu machen.
Ja.
Und ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass man die Produzenten kennt, dass man das Meer vor der Haustür kennt, wie bei ihm jetzt, dass man das weiß, wo der Bauer das angebaut hat und dass der persönliche Kontakt und natürlich die coolen, kurzen Transportwege, finde ich halt klasse. Ne?
Ja, stimmt. Ja,
und dann gibt es halt Bio-Petersilie aus Peru, die kein Mensch braucht. Ne?
Ja.
Weil Sie gerade gesagt haben, so den Tipp für den Endkonsumenten, für den Hobbykoch, welches Salz er sich zu Hause hinstellen soll, also eins, das keine Rieselhilfe hat, das ein bisschen klumpt. Gibt es ansonsten noch bei so vielen Gewürzen, die es auf der ganzen Welt gibt, Anhaltspunkte, wo der gemeine Hobbykoch sehen kann, okay, das ist ein ordentliches Gewürz?
Also sehen kann es nicht.
Nee.
Sehen kann es nicht.
Weil also, das ist das Problem. Er steht ja am Supermarkt und er kann ja nicht alles aufroppen und irgendwie dann.
Ich bin sowieso dafür, dass man es gar nicht sehen sollte. Also Sie sehen ja, was wir für Gebinde haben. Ne? Wir haben Dosen. Ne? Also wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ach, ich habe lieber was Durchsichtiges. Dann sage ich, müssen Sie woanders da kaufen. Haben wir nicht, wollen wir gar nicht. Ne? Mhm. Die wollen noch eine gute Qualität von mir. Und die Dose in dieser Art garantiert Ihnen auch eine gewisse Qualität, eine längere Qualität. Ne? Stell doch mal ein bisschen Paprika ans Licht, da ist in 14 Tagen ist er weg. Mhm. Und dann ist er nicht nur gelb, sondern die Qualität. Also er neigt auch dazu zu ranzeln. Mhm. Und das sind andere Gewürze auch. Ne? Also wir machen das nicht, weil wir eine grüne Farbe, ist einfach so entstanden, aber Plastik ist für uns, oder durchsichtig, ist für uns ein No-Go.
Ja, ja. Aber man kann es ja auch im Etikett zum Beispiel sehen, so wie Sie gesagt haben, mit dem Salz, dass einfach nur Salz draufsteckt,
schon, und sonst nichts. Aber beim Gewürz kann ich sehen, woher es kommt, teilweise bei Einzelgewürzen, ist aber auch kein Garant dafür. Ne? Also ich finde immer, das spricht dann auch für Kollegen, nicht nur für uns, für bestimmte Kollegen, man sollte Vertrauen zu einem Gewürzhändler aufbauen. Und wenn man da Vertrauen geschafft hat, dann sollte man dort kaufen und nicht switchen, weil es da mal billig oder da war, dann habe ich nie einen Garant. Dann greife ich immer daneben. Aber wenn ich mal einen Gewürzhändler habe, der mir was anbietet, wo ich 2 bis 3 Mal ein gutes Erlebnis hatte, dann würde ich dabei bleiben.
Ja.
Ob der jetzt altes Gewürzsamt heißt oder Hardcorn oder egal, alle. Wenn ich mir... ich entscheide doch. Ne? Mhm. Kein Journalist kann für mich entscheiden, was mir gefällt. Mhm. Also dann probiere ich und sage, boah, das ist toll, nehme ich wieder. Und wenn, ich habe vorher gesagt, und wenn es vietnamesischer Pfeffer ist, wenn der mir am besten gefällt, dann nehme ich den.
Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, wir hatten es vorhin davon, dass die Deutschen ja, ich glaube auch, da sind wir uns alle einig, nicht so viel Geld für Essen ausgeben, wie zum Beispiel andere Nationen. Ich glaube, da haben wir es auch, wenn du in die Supermärkte schaust, was wir für ein Gemüse haben und wie das auch bei uns läuft. Es geht ja eigentlich hauptsächlich über das Optische, ne? Wie schafft man jetzt zum Beispiel, das sehe ich dann zum Beispiel auch wieder an so Leuten wie meinem Vater, liebe Grüße, wie schafft man es dann zum Beispiel zu sagen, okay, es gibt eben, du kannst in, sagen wir jetzt mal, in Edeka gehen oder sonst wohin und du könntest jetzt hier dein Gewürz von, keine Ahnung, Eigenmarke, was weiß ich, so, da gibt es ein Curry, das kostet, sagen wir mal, 99 Cent oder so. Und dann gibt es das Ingo Holland Gewürz, das kostet dann mehr als 99 Cent, vielleicht, weiß ich, das kostet 10 Euro.
Es geht, ich hab's auch keinen Preis im Kopf, es ist auch hier
so, aber, genau.
Ab 10 Euro, einfach mal so.
So, jetzt ist aber derjenige, der da einkauft, sagt dann, ja okay, also 10 Euro, aber es scheint ja zu funktionieren. So, die Leute scheinen ja dieses Bewusstsein dann doch irgendwie zu bekommen und dann anscheinend auch von dem Produkt, wenn sie es einmal geholt haben, davon so begeistert zu sein, dass sie sagen, ich hol's mir wieder und es ist mir eben wert, dass ich jetzt das 10-fache vielleicht dafür ausgebe, als hier bei der Eigenmarke. Wie schafft man das jetzt mal aus rein unternehmerischer Sicht vielleicht auch so ein bisschen, weil es interessant ist, finde ich, so ein Bewusstsein bei den Leuten zu entwickeln, um zu sagen, hey, hör zu, du kannst es kaufen, aber wenn du das kaufst, brauchst du vielleicht ein bisschen weniger, hast mehr davon. Und wie schafft man so eine Marke zu etablieren? Das hätte mich einfach mal interessiert.
Ja. Und das ging ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also sagen wir mal so, vor allem haben wir gestartet, das war schon mal ein großer Vorteil, im Restaurant mit unseren Gewürzen die zu verkaufen. Und die Leute, die da waren, die haben die mitgenommen, haben gesagt, das haben wir ja gerade gegessen da und das war ja genial, das hat ja keiner die Möglichkeit, kriegst ja kaum was zu probieren irgendwo und was Gutes zubereitet mit den Gewürzen und dann habe ich gesagt, na, da steht das Garam Masala, das sie gerade hatten, den Curry, saß ich dann, das nehmen wir mit. Ja, und okay, dann hat es denen geschmeckt und dann haben die zu Freunden gesagt, hey, das müsst ihr mal probieren. Mhm. Es ist einfach, wir setzen immer erstmal auf die Art von Marketing. Ne? Mhm. Also ich. ich finde halt immer, die beste Art von Werbung ist einfach Qualität. Mhm. Und Authentizität, ganz wichtig, dass Ehrlichkeit, also wir sind, mich hat mal jemand gefragt, wie würden Sie Ihr Unternehmen beschreiben? Und dann, also in anderen Worten, also jetzt nicht nur in Gewürzen, sondern habe ich immer gesagt, wir sind authentisch, wir sind ehrlich, wir sind kreativ, wir sind offen, wir sind witzig, wir sind jung. Mhm. Das sind so die Kriterien, die ich wichtig finde. Aber allen voran steht authentisch und gegenüber unseren Kunden, Händler, Loyalität ist mir auch ganz wichtig, ne, dass wir den nicht. Und dann, heutzutage musst du alles unterschreiben, den wie heißt Compliance und so weiter. Und ich sage mir, ich unterschreibe das nicht. Mhm. Ich verspreche Ihnen das, das müssen Sie mir glauben. Mhm. Aber ich habe nur weil ich es unterschrieben habe, ist es nicht mehr wert.
Mhm. Wie kommt man denn überhaupt in den Supermarkt rein? Ich habe einen Artikel gefunden in der Wirtschaftswoche, in dem es um einen gewissen Dieter Fuchs geht, der 80% des deutschen Marktes an Gewürzen in seinem Fuchsbau hat. Und wie kann ein altes Gewürzamt, wie kann ein privater Gewürzmüller da mithalten? Oder wie passt er da noch rein?
Ich bin überhaupt nicht scharf drauf, in den Supermarkt zu kommen.
Ja.
Weil dann bin ich in den Klauen großer Konzerne und muss mich gerade dem hingeben und beugen, was ich gerade eben gesagt habe, was ich nicht haben will.
Mhm. Ja.
Also es gibt Supermärkte, die führen uns, aber die bewerben sich bei uns, ob sie es verkaufen dürfen. Wir sind nicht zentral gelistet, weil ich das nicht mache. Weil, und da sind wir wieder beim Thema Loyalität, wir möchten nicht, dass Edeka oder irgendein anderer Konzern entscheidet, wo das verkauft wird, wo jahrelang schon ein anderer Kunde von mir das Feld bestellt hat und hat uns etabliert und kommt ein anderer stellt das größere Regal hin. Das möchten wir nicht.
Das ist eine richtige Luxussituation dann, wenn ein Supermarkt zu euch kommt und sagt, können wir eure Dösen verkaufen.
Ja, gut, wir haben alle Anfragen. Amazon, Edeka, alle wollten uns zentral listen. Das machen wir nicht. Der Laden kann sich die Firma oder der Markt kann sich bei uns melden und sagen, wir möchten ihre Gewürze verkaufen. Dann klopfen wir die Region ab und schauen, ob es einen Kunden gibt, dem wir dann ins Handwerk pfuschen. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann können die es verkaufen. Aber ich unterschreibe denen auch keinen Vertrag dann.
Das finde ich eigentlich eine krasse Entscheidung, weil also erstmal klingt es ja für mich, ich überlege jetzt mal, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Laden auf und dann kommt Amazon auf mich zu und sagt, hier, wir würden dich gerne zentral listen und oder Edeka oder sonst irgendwas. Da ist ja erstmal der erste Gedanke, ist so, super.
Ja, ich bin halt kein Mensch, der nur auf den ersten Reger. Vor allem den ersten Gedanken, den lasse ich auch erstmal auf mich wirken. Mhm. Und dann, ich bin ein kritischer Mensch alles, was von vornherein schön klingelt, bleibt dann nicht immer toll. Und dann denke ich mal drüber nach, was dann alles kommt, wenn ich mit denen zusammenarbeite, wie viele Leute ich vor den Kopf stoße, wie weit ich unter meine Philosophie gehe. Mhm. Preisphilosophie, wir haben ja kein Mitspracherecht. Wenn jemand unser Gewürz für 3 Euro billiger verkaufen wird, darf ich ja nichts sagen. Kartellrecht. Ne? Ja. Viele Leute sagen immer, guck mal, der verkauft es 3 Euro billiger wie du. Mhm. Warum kann der das? Mhm. Das weiß ich nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Mhm. Wir können bloß hoffen, dass er so weitermacht, weil dann kauft er nicht mehr lang was bei uns. Mhm. Ne, und das sind auch so andere Mitbewerber, wo Sie gerade angesprochen haben, wer sich momentan in den Märkten etabliert. Ein Fuchs braucht man einfach auch, um das Basissortiment. Für alle Leute, die Gewürze brauchen, muss was Günstiges da sein. Ja. Viele sind ja auch Imagewürzer. Die würzen nur, weil man würzt, nicht weil sie es schmecken wollen.
Imagewürzer.
Ja. Imagewürzer, ist ein guter Begriff, ja.
Ja. Ich streue irgendwas drauf, weil sie gehört haben, das muss man drauf machen.
Ja.
Und bei uns auch, manche kaufen bei uns, weil man sagt, man soll beim Gewürzamt kaufen. Ja. Da hat man halt das Beste, aber darum, also, aber wir brauchen Fuchs, wir brauchen Ostmann, wir brauchen Ubena, die diese Qualitäten auch für dieses Geld heranschaffen können.
Ja.
Umkehrschluss ist immer wieder, ich kriege immer gesagt, manche sagen, wir sind teuer, manche sagen, wir sind hochpreisig. Und dann sage ich, kalkulatorisch kostet es nicht mehr.
Mhm.
Weil wenn ich woanders 2-3 Löffel Currywurst reinmachen muss, um ein schönes Curry zu kriegen, dann komme ich teilweise bei mir mit einem halben Löffel zurecht.
Mhm.
Es schmeckt gut und vor allem, ich brauche weniger und bei allem Überfluss, es schmeckt sogar noch besser.
Mhm.
Also sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Und aber das andere wird gebraucht einfach, ne?
Ja.
Das müssen wir ganz offen sagen. Ne? Und dann kommen halt diese ganzen Start-up-Unternehmen, die momentan, da weiß ich nicht, wie weit ich mich rauslehnen kann. Ne? Es wird eine Idee proklamiert und wird verbreitet und wird betrieben ohne fundiertes Wissen.
Mhm.
Es werden Falschinformationen rausgegeben, wer das Gewürz zum Beispiel produziert.
Okay, das ist sehr heftig.
Also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist meine Gewürzproduktion und ich sehe in einem YouTube-Video nur eine Abfüllung aus dem Bottich und ich schaue mir die Halle an, wo das verkauft wird und die Mengen verkauft werden sollen, dann kann ich einfach sagen, in dieser Halle ist es nicht möglich, diese Menge Gewürze zu produzieren.
Mhm.
Und das mag ich nicht, da wird der Kunde verschaukelt. Ne? Und das,
wie kommt denn ein Gewürz zustande? Also ich habe jetzt hier mal ein Döschen von euch. Ich pick mir jetzt einfach mal den Sellerie raus.
Selleriesaat.
Selleriesaat kommt dann. Also wie kommt denn, in welchem Aggregatzustand kommen denn die Sachen zu euch?
Also sagen wir so, erklärt es mal an einem Beispiel, wie eine Gewürzmischung bei uns entsteht.
Ja, ne? Genau.
Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag vom Kunden, der sagt, ich habe ein neues Fleisch, für das Fleisch möchte ich von euch eine gezielte Würzung haben. Das heißt, das ist toll, ich weiß nicht, wie das Fleisch schmeckt, schicke mal. Paar Kilo, weil ich muss ein paar Mal probieren, ist aber wirklich wahr. Also wir sind nicht die Gewürzentwickler oder Gewürzmühle, die einfach ein paar Gewürzchen da, wo wir denken, das könnte man zusammengemahlen, zusammenrührt und probiert. Das ist nicht, also das könnte jetzt passen. Also wir gehen, dann probieren wir das Fleisch gebraten, ohne Salz, ohne Gewürz. Und dann notieren wir uns schon mal auf, in welche Richtung der Geschmack geht. Also sagen wir, beim Schweinefleisch hat man auch mal so Anklänge von Zitrusaromen, von Vanille, nussig, wenn es ein Iberico-Schwein ist, diese Eicheln. Wenn man tiefer geht und das Fleisch zweimal probiert, dann öffnet sich der Geschmack auch immer mehr. Mhm. Und dann haben wir dann die Liste, was wir geschmeckt haben, und dann machen wir uns die Idee, was wir reinpacken, um dahin zu kommen. Okay. Das kann man natürlich sagen, okay, ich nehme Chili. Wir sagen, wir nehmen 4 Chilis. Einen Chili für die Schärfe, einen Chili für die Frucht, einen für die Farbe und einen fürs Rauchige. Setzen wir so zusammen, ne? Habe ich viel mehr Facetten. Welchen Pfeffer nehmen wir? Müssen wir den schwarzen Pfeffer nehmen? Nehmen wir einen Telly-Cherry-Pfeffer oder nehmen wir den schwarzen Pfeffer und rösten den? Also wie kommen wir dahin? Das ist halt jetzt der Fundus, den wir haben. Wie ein Parfümeur so eine Gewürzorgel hat, haben wir unsere Aromen im Kopf. Und sagen, das und das probieren wir. Und okay, dann, wenn wir alles haben, was wir drin, oder alles aufgelistet haben, was wir drin haben möchten, dann machen wir das, verteilen wir das prozentual. Wir wissen, dass man von einem Kardamom in keinem Gewürz mehr wie 1,5% braucht. Wir wissen, dass du vom Safran zwar mehr brauchen könntest, aber nicht bezahlen kannst. Wir wissen, dass wir bei dem Pfeffer das Aroma hinkriegen und das. Und da brauchen wir dann mehr oder weniger. Und dann haben wir dann 100%. So, und dann tun wir das aus zu 75-80% aus ganzen Gewürzen erstellen. Also bei uns kommt kein gemahlener Pfeffer rein. Bei uns kommt kein gemahlener Koriander rein oder irgendwas Gemörsertes oder Zerkleinertes. Es sind ein paar Eckpunkte, die wir gemahlen kaufen müssen. Die geben wir dann später dazu. Also circa durchschnittlich gesehen zu 75-80% kommen ganze Gewürze rein. Dann kommt ein Teil ganze Gewürze geröstet. Wir sind einer der ganz wenigen, ich weiß nicht, ob wir der Einzige sind, ist mir erwurscht, aber einer der ganz wenigen in Deutschland, die Gewürze noch rösten. Und Gewürze, ich werde immer wieder gefragt, werden Gewürze besser, wenn sie geröstet werden? Und da sage ich, also wenn sie ein schlechtes Gewürz haben und es rösten, haben sie ein schlechtes, geröstetes Gewürz. Ne? Aber es wird nicht besser. Wir wollen modifizieren, nicht verbessern. Aus dem schwarzen Pfeffer, der sehr ätherisch frisch ist, kann ich eine nussige oder brotige Note hinrösten. Aus einem fruchtigen Chili wie Bird's Eye, wenn ich den lang bei niedriger Hitze röste, kommt aus dem fruchtigen Chili-Aroma wird dann ein Kakao- bzw. Schokoladenaroma. Lorbeerblätter, die sind sehr ätherisch, die werden fleischig durchs Rösten. Und so kann ich, und vor allem kann ich so ein komplexes Aroma reinrösten. Das merkt man zum Beispiel bei unserem Curry Kashmir und beim Garam Masala, wo wir kräftig rösten. Und das gibt es eine Wahnsinnsdichte. So, und dann werden die dann ausgekühlt danach, damit wir keine Feuchtigkeitsansammlung haben. Und dann kommen die Standardgewürze in gemahlenem Zustand. Also wir mahlen kein Kurkuma selbst. Habe ich schon ein paar Mal versucht, aber das, was ich an Kurkuma kriegen kann als Chips, hat mir nie gefallen. Also kaufe ich lieber gleich ein gutes gemahlenes. Und Kurkuma ist fasrig, ist ein bisschen wie Ingwer. Und dann kann es sein beim Trocknen, dass ich die Fasern und die mahlen ganz anders da und sieben ab. Ingwer, Galgant und Paprikaprodukte. Weil Paprikaprodukte funktionieren auf einer normalen Scheibenmühle nicht. So, das gebe ich zusammen. Und dann mahlen wir das in 2 Steps. Erstmal grob, also bis jetzt noch, wir sind momentan an einer anderen Technik, aber da kann ich nichts erklären. Also ich könnte, aber ich will nicht. und dann malen wir momentan noch einen Teil in 2 Steps. Erst grob granulieren, um so möglichst wenig so wenig wie möglich Hitze zu erzeugen und dann nochmal ein oder zwei oder dreimal fein malen. Mhm. Also wir malen nach einer Vorgabe und nicht nach einer Uhrzeit oder weil Gewürze und Klima, Luftfeuchtigkeit, wenn das nicht kompatibel ist, 100%, kommt was anderes raus. Mhm. Dann muss ich dann so lange dran arbeiten, bis ich es hinkriege. Ne? Und dann, wenn das dann fertig ist, dann probieren wir das wieder, das Fleisch, mit Salz und mit Gewürz, aber eigentlich beim Fleisch jetzt zum Beispiel überdosiert. Weil wir müssen auch Worst Case wissen.
Ja, ja.
Und wenn wir das haben und müssen nicht mehr nacharbeiten, dann geht das in die Kalkulation. Parallel dazu geht es dann aber noch in Lagertests, dass wir wissen, was kann noch passieren. Also da wir
im Schrank steht und
alles. Ganz genau.
Ja.
Oder wenn es offen steht. Wir lassen unsere Gewürze wochenlang offen stehen.
Ja.
Extra. Wollen wir wissen, ist da noch was da oder ist es total leer, ist es verklumpt, um einfach dem Kunde zu sagen zu können, das kannst du mitmachen, da musst du aufpassen. Und weil wir haben, wie gesagt, keine Silikate. Wir haben teilweise haben wir mal Tonkissen drin, dass es nicht, dass es rieselfähig bleibt, dass es nicht verklebt. Aber manche Sachen gehen halt einfach nicht. Ich sage halt zu meinen Kunden, ihr könnt nicht alles haben. Wir sind nicht in Hollywood hier, dass dann einfach ein Flugzeug mitten in die Stadt klatschen, alle aussteigen. Das gibt's nur da, aber bei uns geht's halt nicht. Also wenn ich nichts drin haben will, keine Zusatzmittel, keine Hilfsmittel, dann muss ich dann irgendwo schon einen Abstrich haben. Machen. Also kann auch mal sein, dass dann etwas weich wird oder also ein bisschen verklumpt. Nichts reinmachen und trotzdem alles erreichen, das geht einfach.
Und man muss auch mit dem Kunden auch rechnen, im Sinne von, dass er die Dose mal offen stehen lässt. Oder das, also soll er natürlich nicht machen. Da wäre auch eine Frage gewesen, Aufbewahrung von Gewürzen. Ich sehe, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein Gewürz zu sehen ist schon mal schlecht, weil die Sonne drankommt, weil die Witterung drankommt und alles. Wie bewahrt denn der Hobbykoch sein Gewürz am besten auf?
Dunkel.
Ja.
Man sagt immer kühl und dunkel, das heißt aber nicht in den Kühlschrank, das ist ganz wichtig. Machen viele, habe ich schon gesehen, da steht das Zeug im Kühlschrank, aber das ist dann kalt und dunkel, aber es ist auch feucht.
Ja.
Geht gar nicht. Möglichst aus der Wärme raus, also nicht schön auf der Abzugsesse oben drauf, wo die heiße Luft, wo das Fett hochgeht. Also raus und sagen wir mal so, auch die Gewürze am besten ganz vom Herd weg und auch so, dass man sie nur rausholt, wenn man sie braucht.
Mhm.
In einem dunklen Gefäß, das gut verschließbar ist. Also ich glaube, wir machen uns mit unseren Dosen wirklich die größte Mühe. Sind auch transportstabil, sie sind nicht durchsichtig, sie sind teilweise sogar zaponiert innen, dass dann auch mal ein Salz das nicht angreifen kann. Die neuen Dosen sind stapelbar, dass man wirklich viel an einen Ort bringen kann. Also das ist aber das Wichtigste. Und nicht und immer gucken, also ich gehe ja immer bei mir durchs an dem Regal vorbei und wenn wir große Veranstaltungen haben, dann darf ja jeder diese Schnupperdosen aufmachen. Ich sehe sofort, wo jemand nicht richtig zugemacht hat, ne? Halt richtig verschließen. Wenn die Kunden daheim Motten im Paprika haben, lege ich mal Hand für ins Feuer, dass sie von bei ihnen daheim reingekommen sind. Und sogar wenn die Dose noch zu war, trotzdem kommen sie rein. Und dann gerade mal, wenn ich Paprika aufmache, lass nur so einen Spalt aufstehen. Und da geht die Motte rein. Die sind ja ganz flach, so Falter.
Ja.
Und wenn mir jemand eine Dose Motten, eine Dose Paprika bringt, das schon anderthalb Jahre bei ihm steht und sind lebende Maden drin, da können wir mal gewiss sein, dass die nicht bei uns reingekommen sind. Ne?
Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, wir haben hier die Muskatnuss gesehen, als wir hochgelaufen
sind. Ja, richtig, ja.
Da bin ich wieder auf die Tonkabohne gekommen und dann ist mir wieder eingefallen, dass die ja mal in Deutschland verboten war, glaube ich, oder dass da mal zumindest, ne? Gibt es irgendwie noch Sachen, die in Deutschland verboten sind, wo Sie jetzt aber sagen, ey, ich finde das so geil, ich habe das mal irgendwo gegessen vielleicht und wie schwer ist es dann sowas nach Deutschland zu holen und hat man da manchmal Ärger mit irgendjemandem und sagt so, ey, ich will es hier haben. So ist doch,
ja, ich habe zum Beispiel, ist jetzt ein Produkt, das es hier auch gibt, aber das in reiner Form nicht verwendet werden darf, ist Stevia.
Ja, okay.
Wir könnten so tolle Gewürze machen, auch gerade, wir haben Salatgewürz. In einem Salatgewürz brauchst du Yin und Yang, brauchst Essig, Salz und Süße.
Ja, genau.
Schnittsalat. Ich könnte für Diabetiker eine Salatmischung machen.
Mhm.
Aber es gibt Stevia-Pulver, das ist aber ein Auszug aus dessen. Das will ich nicht. Ich könnte schön mit Stevia-Kraut arbeiten.
Mhm.
Darf ich nicht.
Warum?
Ja.
Einfach mal ein Warum.
Naja, Das sind so ein paar Mutmaßungen, also weil es ungesund ist als Ganzes, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt doch eine Lobby, die das sowieso recht weit unten halten möchte. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum, aber habe keine Chance. Ne?
Wie stehen Sie zu so, Sie gehen einkaufen und dann sehen Sie hier das Regal mit den Superfoods. So, und dann weiß ich, dass es in, dann weiß ich, dass, die Lache war so gut. So, und dann weiß ich aber natürlich, dass es auch Sachen gibt, die wir schon seit Jahren essen, die im Prinzip genauso super sind.
Ja, die waren früher toll, heute sind sie
super. Ja, genau, ne? Die genauso super sind. Ja, was denken Sie über sowas? Das würde mich doch interessieren.
Ja, das ist halt Deutschland live. Ja. Die Superlative, über Superlative lässt sich alles verkaufen. Ja. Dieses Chia, ja, das kann man irgendwo reinmachen, aber rein geschmacklich gibt es mir mal nichts. Ne? Ja. Und alles, was mir geschmacklich nichts gibt, will ich auch gar nicht erst auf dem Teller haben. Und wenn es drauf hat, ist es mir gleichgültig.
Ja.
Ja, es ist also, es muss schmecken. Deswegen, also ich esse, natürlich um mich zu ernähren, aber das ist nicht das Problem. Ich bin schon gut genährt, weil ich einen guten Geschmack haben möchte.
Ja.
Und was ist jetzt alles, also ich mag auch diese, zum Beispiel diese Smoothies, also lieber esse ich einen guten Apfel und eine Birne und nachher ein bisschen Gemüse, als dass ich mir das Zeug zusammenzimmer und ich bin dann nicht zahnlos. Also das mag ich immer nicht. Ich mag den Geschmack dessen, was drin ist. Ja. Wobei das auch die ganzen gekauften Smoothies halte ich für unterdurchschnittlich, ne? Weil es ist nicht viel Fruchtsaft, sondern es ist fast alles nur, oder nicht viel Frucht, sondern viel Apfelsaft. Ja. Und Sachen, die viel Zellulose haben.
Genau, ne? Viel Apfelsaft. Meine Freundin kann keinen Apfel essen, die hat ein Riesenproblem mit Smoothies. Also,
das kann man ja selbst machen, aber ja, sagen wir mal, aber gibt's was Besseres als eine frische Frucht?
Nee. Wissen Sie, ich habe eine Idee. Können Sie mal sagen, was Sie davon halten? Ich weiß, dass jeden Tag im Supermarkt jede Menge Obst weggeschmissen wird. Aber nur, weil wir natürlich in Deutschland auch immer wieder nach dem Aussehen gehen, ich kaufe mir ja keine Banane, die grün ist. Also ich mache das selten. So, weil ich einfach will keine grüne Banane essen. So, das sieht aus wie eine Gurke, schmeckt wie eine Gurke. Und dann kommt das alles weg. Und ich frage mich schon immer, ihr wollt doch Smoothies verkaufen, warum nehmt ihr nicht das Obst, das quasi einen Tag alt ist, und lasst es, also macht da einen Smoothie draus für die Leute, statt irgendwie den Smoothie einzukaufen, der irgendwo in Hamburg abgefüllt wird, der kommt dann rüber, weil die ein gutes Marketing haben, was sie wirklich haben, so, dann trinkt ihr den, also das System habe ich nicht kapiert, dass man dann frisches Obst im Prinzip wegschmeißt, so, da gibt's ja jede Menge, gab's ja schon Debatten hier mit Containern und so weiter, dann sagt, geht jetzt vom Gewürzthema ein bisschen weg, aber da interessiert mich einfach Ihre Meinung. Und dann aber nicht einfach sagen, ey, lass doch dieses Zeug nehmen und ihr wollt alle püriertes Obst fressen oder trinken so. Wir haben Obst da, es ist genau richtig jetzt, um es zu pürieren, aber statt dass wir es pürieren, schmeißen wir es weg und kaufen die pürierten Früchte woanders ein.
Der Kunde ist ja bei uns ganz anders, habe ich ja vorhin auch noch sagen wollen, habe es vergessen. Der Respekt fehlt. Und der Kunde wird gar nicht mehr gewahr, dass alles immer verfügbar ist. Und der Kunde will nicht einen Smoothie aus Äpfel, Banane und rote Beete, weil die heute da sind, sondern der will seinen Smoothie aus Grünkohl, aus Äpfel, aus Banane und Guave, weil ihm das gerade schmeckt. Und das so hinzukriegen, dann musst du wieder Frischobst. Und das sehe ich problematisch. Und dann ist das nochmal eine personelle Struktur, weil so ein Stand um etwas, was abgelaufen ist, okay, kannst du alles wegwerfen, ist teurer, als was draus machen, aber das Personal, das du dafür brauchst, das ist ein Argument, das die garantiert bringen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, wie die rechtliche Sache ist. Na, ob das in Verkehr bringen von abgelaufener Ware.
Ich meine ja gar nicht abgelaufene Ware, aber Sie kennen es doch auch. So, also ich weiß wirklich, weil ich kenne jemanden, der einen Rewe hat und er sagt, wenn da ein paar braune Punkte schon drauf sind auf der Banane, ich esse wirklich keine grünen Bananen. So. Ja. Ich will mir auch keine grünen Bananen kaufen, weil dann liegen die doch erstmal 4 Tage bei mir rum, bis ich essen kann. So, ich gehe rein und gucke, welche sieht am reifsten aus und dann nehme ich mir die. Und ich sehe, aber Leute kaufen die grünen Bananen. So. Also irgendwie
ja, die kaufe ich auch grüne Mangos, ne?
Ja.
Die Mangos kannst du auf den Boden fallen lassen, die springen hoch.
Ja.
Weil sie so hart sind.
Mhm. Ja. Steigt ihr auch mal in den Flieger und fliegt auf die Gewürzmärkte dieser Welt?
Die Gewürzmärkte,
oder ja, das ist. Gibt es sowas überhaupt? Man hat ja immer so diese Klischeevorstellung von einem in Indien, von einem Markt, wo überall große Säcke mit
Dingen 100% sind. 100%. Ich war erst im Januar dort mit meinen Köchen.
Ja.
Wir waren in Mumbai allerdings, ne? Wir waren nicht in Kerala. wir wollten uns auch nicht die Gewürzmärkte angucken, das habe ich vor 9 Jahren gemacht, bin jetzt so regelmäßig dort. Wir sind kleine Anbieter, das muss in der Relation stehen, so eine Reise kostet jemand wahnsinnig viel Geld, also sind wir nicht regelmäßig dort. Aber wir haben uns das angeschaut und ich finde immer für jeden Kunden, wenn der wo ist irgendwo, der gern mit Gewürzen kocht, der sollte sich jeden Gewürzmarkt angucken, aber ich finde eigentlich, sie sollten nichts kaufen dort. Sie müssen es immer mal so sehen. Gewürze sind für die Länder, die sie erzeugen, wie Devisen.
Ja.
Und ich kann nur für gute Top-Gewürze, kann ich gute Devisen erreichen, die qualitativ sehr gut sind. Also bleibt nur der Schmotter meistens im Land. Ne? In Indien ist es jetzt nicht so, weil der Indien, wie haben Sie gesagt, ist 90% aller Gewürze, die in der Welt verwendet werden, kommen aus Indien. 90%. Das wiederum sind aber nur 10% der indischen Gewürzproduktion. Also die haben schon gute Qualitäten. Ne? Aber wenn du dann teilweise in Afrika so über Märkte gehst, das sind immer diese Haufen, die aufgesetzt sind, macht sich niemand, ich denke da immer drüber nach. Heute Abend ist irgendwann Feierabend, die arbeiten ja nicht rund um die Uhr. Da wird nie abgebaut, da wird immer irgendwie was drauf gemacht. Ja, und irgendwann ist alter uralter Schmotter da drin und sage, unter den Tischen will ich gar nicht wissen, was sich da bewegt. Ne? Es sind Fliegen, ist alles. Also bei uns redet man über, wir haben so viel Repressalien zu erwarten, wenn mal irgendwas ist mit dem Gewürz. Wenn ein Wert nicht stimmt, dort kaufen sie es ein. Und das sind die Leute, die dort das einkaufen und daheim mit kochen, weil es angeblich billiger ist. Ich freue mich immer, wenn Leute aus von einem Markt kommen und sagen, sie haben jetzt da und da Safran gekauft. Ne? War so billig. Viel, 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 viel billiger wie bei Ihnen in Holland. Und das war auch schön gelb. Und dann sagen sie, ja, der war total gelb, fein gemahlen. Und dann sage ich, das sind sauber beschissen. Na, das ist dann, da wird halt Kurkuma, in manchen Ländern heißt es auch Indian Saffron. Und da wird viel Schmuck gemacht.
Ne? Müssen Sie sich, Sie sagen das jetzt schon zum zweiten Mal, kommen da viele Leute auch so zu und sagen, also bei Ihnen ist es schon teuer und sprechen Sie da so drauf an, ja? Statt einfach zu sagen, okay, also ich bin immer so der Meinung, so es, alles hat seinen Preis und ich meine, ich glaube, wenn wenn es hat ja seinen Grund, warum das so teuer ist. Ich meine, also wenn ihr es wahrscheinlich viel billiger machen könntet, dass ihr es für 2 Euro verkaufen würdet, so dann würdet ihr euch das ja mal überlegen. Ne? Also es hat ja schon seinen Grund wahrscheinlich, dass es so teuer ist, weil da was drin ist.
Ja, ich finde, der Deutsche zieht gern viel Energie fürs Unzufriedensein auf. Also ich bin so jemand. Ich sag selten, dass ich nicht zufrieden war. Da muss schon wirklich einiges schief gelaufen sein. Und wenn du dann teilweise kriegst einen Lobesbrief für eine Veranstaltung oder was, dann denkst du, oh, da hat sich jemand gefreut. Aber, das Aber würde ich mir ab und zu mal abzwicken und würde mal sagen, wenn ich den jetzt hochleben lassen will, war wirklich zufrieden, vergesse ich den in eine Sequenz.
Ja, klar.
Und das ist halt, aber kann ich nicht beeinflussen. Ich bin und mag anders sein. Ich mag positive Energie versprühen und ich sag jemand, wenn er gut war und wenn er mir passt, dann drücke ich ihn sogar dafür und lobe ihn, aber ich will nicht viel Energie aufbringen, unzufrieden zu sein.
Wir hätten noch vielleicht die eine oder andere Hörerfrage. Da fragt jemand, mich würde interessieren, gut Gewürz-Aroma-Kombinationen, auf die man als Gewürzneuling nicht kommt. Also zum Beispiel meinetwegen sowas wie Zimt und Basilikum in Süßspeisen.
Vanille und Hummer.
Vanille und Hummer?
Super. Zimt und Tomate. Sternanis und Tomate. Pfeffer und Erdbeeren.
Ja,
kennen zwar viele, aber den richtigen Pfeffer dann. Ne? Also ich kann zum Beispiel nicht hingehen, schöne vollreife Erdbeeren und nehme dann grünen Pfeffer aus der Dose. Das geht nicht. Also wir reden dann von getrockneten oder von puren Pfeffern ohne Modifikation. Das passt sehr gut. Da gibt es 1000 Sachen.
Ja, aber das waren schon mal ganz super
Beispiele. Ich glaube, eine Frage, die sich ganz viele stellen, was auch jetzt, sind immer genau die Fragen, die wichtig sind, glaube ich. Also das ist so eine Frage, ich glaube, die kann man gar nicht perfekt beantworten, ich weiß es nicht, aber ist immer die Frage, ich bin Student, ich habe nicht viel Geld, ich würde gerne zu Hause ein bisschen kochen und was sind so die Dinger, die man zu Hause haben muss? Also ich glaube auf jeden Fall mal ein gutes Salz oder die 3 Salze vielleicht so. Ne? Ich meine, das sind ja auch keine großen Anschaffungen, oder? Also einmal geholt und dann hast du die ja, wenn die ordentlich aufgebaut
sind. Und dann nicht den kleinen Gebinde kaufen, immer wichtig, sondern auch mal dran denken. Salz, ne? Hält ein bisschen länger wie ein Jahr. Also können Sie in diese Erdmasse einfließen lassen, notfalls. Also kaufen Sie große Gebinde, da wird es billiger. Ja, das ist immer das. Ich finde, als Student muss man so viele Abstriche machen, denke ich mir. Ne? Da kann man doch kulinarisch auch noch ein bisschen Abstriche machen. Und dass man nicht eine Auswahl von 30, 40 hat, sondern aus jedem Fest sich immer wieder mal was holt und damit vernünftig umgeht. Oder wenn man sagt, ich habe Gebinde, die haben 80 Gramm, die teile ich mir mit jemandem. Mhm. So kann ich die Kosten auch und es geht mir nichts kaputt. Und ein Paprika braucht man zu Hause. Ich finde, Lorbeer braucht man zu Hause. Ich finde eine Vanillestange, wobei das schon eine größere Investition ist mittlerweile. Ne? Ein bisschen Zimt braucht man daheim. Da würde ich aber immer auf ganzen Zimt gehen, weil gemahlener Zimt macht viel kaputt. Dann ist es sofort überlagert. Ich weiß nicht, eine Gewürznelke muss nicht sein. Piment, ein, zwei Pfeffer, zumindest ein schwarzer, ein weißer, von guter Herkunft. Also nicht aus dem billigen Asialaden, sondern schon ein bisschen was investieren, weil das kommt sofort zurück. Ne? Wenn man Pfeffer nicht investiert, hat man nicht viel Spaß. Ne?
Wahnsinn, ja. An diesem Thema auch nochmal Pfeffer. Ne? Genauso groß wie Salz eigentlich dann wahrscheinlich nochmal.
Ja, es gibt so die großen Themen. Pfeffer, Salz, Vanille ist ein Thema, wo total spannend ist momentan, weil keiner weiß, warum sie so teuer geworden ist. Ne? Aber trotzdem finde ich, es ist eigentlich gar nicht. Also ich finde so Vanille und Safran, so edle Gewürze, wenn sie da mal was machen wollen, weil ich finde immer, die Leute schauen immer auf die letzte Spalte. Vorne ist das Produkt, dann die Menge und dann hinten der Preis. Die gucken nur auf den Preis. Die sind, boah, so viel für ein Gewürz. Und dann machen sie auf und dann so wenig.
Ja.
Aber sie denken nicht über die Effektivität nach. Ne? Ja. Und sie denken auch nicht, jeder will gut bezahlt sein in Deutschland, denkt aber nicht drüber nach, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Um ein Kilo Safran zu ernten, das sind nicht Stunden, das sind nicht Tage.
Ja.
Und viele Familien, ne? Das ist ja von einem Gramm geerntetem Safran bleiben dann, oder sagen wir mal, von 7 Gramm geerntetem Safran bleibt 1 Gramm übrig.
Ah, okay, ja.
Und das müssen Menschen machen.
Ja, ne? Das ist Wahnsinn.
Wir reden hier über Mindestlohn und beschweren uns.
Ja.
Und
ja,
da drüben, man will dann Gewürze. Und das ist
Doppelmoral,
ja so.
Ne?
Das ist. Und Vanille ist halt so. Vanille kostet meines Erachtens nach endlich das, was sie wert ist. Ich bezahle es auch nicht gern. Der Preis hat sich verzwölffacht in den letzten 4, 5 Jahren. Ich bezahle es auch nicht gern, weil es ja vorher billiger war, günstiger war. Aber es ist einfach so, da steckt so wahnsinnig viel Arbeit dahinter. 183 Handgriffe, bis eine Vanillestange fertig ist.
Oh, okay.
Und es hat auch, man ist halt auch absolut, auch, ich sag mal, auch der Witterung einfach ausgesetzt. Ne? Wenn jetzt in irgendeinem Bereich bei der Vanille da irgendwas schief geht mit einer Ernte oder es einen Brand gibt oder eine Dürre oder sonst was, dann schlägt sich natürlich auch für Sie dann im Preis, im Einkaufen natürlich wieder.
Ja. Das ist ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, bei dem Thema Ökologie, dass wir ja Gewürze hier regional anbauen und das ist, dass das nicht nur irgendwie ein Imageanbau ist, dass wir was drüber sprechen können und kaufen es dann doch woanders da, sondern wir decken bei diesen Gewürzen, über die ich jetzt gerade spreche, decken wir den 100% Bedarf, regional. Und regional heißt 7 Kilometer weit weg.
Ja, ja.
Ob in Mönchberg mehr wir haben, dort Kümmel, große Mengen haben wir, Fenchel, Koriander, Buchsorntee, Schwarzkümmel, Anis noch nicht, aber Senfsaat und es geht weiter. Ne? Wir arbeiten jetzt noch mit einem Institut also zusammen in Bayern, wo wir noch auf andere Gewürze eingehen wollen, wo wir auch noch anbauen wollen. Wir sind jetzt dann selber Wacholder anzubauen, wie man das machen kann. Und das finde ich total spannend.
Wahnsinn, ja.
Ja. Und ich kann, wenn ich dann Probleme habe, kann ich mit, der hält auch mal vor für mich. Und ich weiß dann trotzdem, wenn ich dann, wenn es mal ein schwaches Jahr wird, dass er trotzdem für mich da ist und guckt dann, dass er irgendwie die Menge zusammenkriegt. Ne?
Ja,
oder
ja,
dass er ein Jahr schon so viel macht, dass man mal einen Ausfall haben können. Weil die Gewürze sind ja nicht so dramatisch. Ein Kümmel oder so, der ist nach einem Jahr nicht kaputt. Und dann kann ich auch nächstes Jahr noch nehmen. Da hat er noch seinen gleichen ätherischen Öl. Ne?
Ja.
Und wenn das natürlich hier regional gemacht wird, muss es nicht irgendwo in Flugzeug eingeladen werden, rübergeflogen, was natürlich auch ein bisschen Zeit dauert und auch auf die Qualität geht. Und ja, es muss natürlich auch hier wahrscheinlich in Laster eingeladen werden, aber das ist noch eine ganz andere Nummer, als das aus Indien herzuholen oder
so. Ja nicht, da ist ja nicht nur ans Geld gedacht, da ist ja auch an die Umwelt.
Ganz genau.
Und auch die Stärkung der Regionalität, ne? Ich kann den Bauer, der lässt mich leben, der kauft bei mir ein, seine Gewürze für den Savasch rein zu machen. Ja. Und ich kaufe bei ihm ein. Ja. Und da geht es gar nicht drum. Du kaufst bei mir für 10.000 Euro ein, muss auch für 10.000. Darum geht es gar nicht. Aber ich finde es total spannend. Und wir werden das so weit, wie es geht, die Regionalität vorantreiben. Weil da geht noch viel mehr.
Ja, das stimmt.
Man lasse in den Feldern sogar Bienen raus, wo die Blüten, wo die Gewürze stehen. Also es gibt auch einen Gewürzblütenhonig, also einen Sommerblütenhonig mit Gewürzblüten, weil die Gewürzblütenanteile nicht bei 51% waren, außer trotzdem drin. Und wir machen einen Honig mit Safran, auch einen deutschen Safran, übrigens gibt es auch.
Okay.
Aber noch nicht hier. Aber
wusste ich gar nicht, habe ich noch nie gehört, ja.
Aber wenn Sie so sehen, ne, wenn es Wetter so weitergeht, kriegen wir 5 Jahre schwarze Pfeffer hier.
Ich habe noch eine Frage. Gab es in Ihrem Leben einmal ein Gewürz, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich, das war jetzt so ein Aha-Moment, weil Salz, Pfeffer, das kennt man alles von der Mama, von der Oma.
Ja.
Gab es einmal ein Gewürz, wo Sie gesagt haben, weil für mich gab es so ein Gewürz. Ich würde mich mal sehen, ob es das bei Ihnen gab.
Also es gibt ein Gewürz, wo mich immer wieder weghaut, wo wir schon seit Jahren dran basteln, dass wir es selber auch hinkriegen, sind jetzt wirklich weit vorangekommen, das ist Vadhuvan. Vadhuvan ist ein indisches Gewürz aus der Gegend von Madras, das wird fermentiert, also erst werden die Zwiebel, Lauch und Knoblauch werden frittiert und dann kommt dann Öl dazu, dann kommen gequollene Linsen dazu, also Hülsenfrüchte, dann kommt dann Kreuzkümmel, schwarze Sesam, schwarze Senf und so weiter dran, dann wird es fermentiert. Dazu mal hole gerade Probedosen. Und das ist ein Gewürz, das ist total geniale Fermentationsaromen. Und die meisten, ich habe es vorher immer nur für Reis, aber ich mag das auch gern für Kartoffeln. Passt. Die Inder essen ja wahnsinnig gern Kartoffeln, ne? Das ist uns ja gar nicht bekannt. Ne?
Ja, seit wann ist Ihnen dieses Gewürz bekannt? Schon ewig oder ist es neu?
Ja, ewig schon eigentlich. Nee, schon 15 Jahre
bestimmt. Okay, weil die Frage auf was hinaus will, man entdeckt bestimmt auch heute noch Sachen, wo man noch nie auf dem Schirm hatte.
Ja, immer wieder. Ne? Ja. Also dann kriegst du mal Chiloe-Pfeffer. Aber sagen wir mal so, ich hänge so.
Ich muss kurz noch mal einhaken. Wir haben jetzt gerade ein Döschen hingestellt bekommen und wir halten da gerade mal unseren Rüssel dran.
Das riecht lecker.
Das riecht super lecker.
Schnupperdose steht vorne drauf.
Also, was sagen Sie zu Bratkartoffeln oder zu Kartoffeln?
Nee, ich mache es zum Beispiel. Also zum einen, wenn Sie in so einen Reis-Pilaf kochen, können Sie das noch? Kennen Sie das
bitte?
Noch? Reis-Pilaf?
Ja,
ne? Reis. So mit Brühe gekocht.
Ach so, ja, klar.
Und die Brühe abgeschmeckt und dann das mit rein. Schmeckt wunderbar. Mhm. Und da kann man dann ein bisschen Kurkuma noch dazu machen, Tomaten, also schmeckt gut. Aber ich gehe hin und brühe dieses Vadhuvan mit Heißwasser. Mhm. Und mit diesem Tee, der da draußen entsteht, mache ich dann meinen Kartoffelsalat an. Ein bisschen frische Curryblätter, Lauch rein, vielleicht noch ein bisschen Curry dazu. Schmeckt ganz gewaltig. Das ist
immer noch in der Nase.
Ja, ich auch.
Aber Reis, ich weiß nicht, ob Kartoffeln, aber beim Reis, also bei mir macht beim Reis sofort Klick. Ja. Also mit in der Kombination.
Ja. Aber probieren Sie. Und Kartoffel, das genommen, im Messer gehackt, ganz fein, dann in schäumende Butter rein und dann und das Kartoffelpüree marmoriert, nicht mariniert.
Ja. Gut.
Bin ich dabei.
Bin ich auch dabei. Allerletzte abschließende Frage. Ein Hörer fragt, wie schafft ihr es, die Qualität eurer Gewürze auf so einem hohen Standard zu halten? Und ein fettes Dankeschön für 9 Jahre Abenteuer.
Ja, wir kaufen immer nur, wir achten nicht erstmal auf Preis, sondern auf die Qualität. Ne? Und der Einkauf ist bei uns ein ganz wichtiger Bereich. Also da wird so viel Mühe gemacht. Bemusterung vorneweg, Analysen, die wir vorneweg kriegen, dann kommen die Ware, dann werden wieder Proben gezogen, dann wird es olfaktorisch probiert, nochmal verkostet, es wird angeguckt, es wird aussortiert. Also wir wollen ja was Gutes machen, es geht mit einem schlechten Grundprodukt nicht.
Ja. Ich glaube, da gibt es auch viele zusätzliche wunderschöne Infos und Bilder, wenn euch das noch weiter interessiert, und zwar auf zum Beispiel Instagram, Altes Gewürzamt, auf Facebook, also auf Instagram habe ich jetzt schon, folge ich schon länger, und das sind auch immer schöne Bilder aus der Produktion oder wie ihr Junior gerade Vanille in der Hand hält und die quasi kontrolliert und alles, also da hat man noch schöne Einblicke in das alte Gewürzamt.
Und ich würde sagen, hier machen wir auch mal dann einen Cut. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Ja, das war sehr toll, war sehr informativ. Und für alle jetzt, bevor es wieder heißt, irgendwie Werbung oder so, also hier ist nichts bezahlt oder sonst irgendwas. Wir fanden das nur sehr spannend und es ist ein sehr schönes Interview bei rausgekommen. Und könnt ihr euch gerne mal holen, die Gewürzchens hier. Kommen hier bei uns aus der Region. Also nicht genau Aschaffenburg, es ist, wie viele Kilometer sind es eigentlich?
21.
Ja, also es ist um die Ecke. Und
zudem ist Klingenberg bildhübsch auch noch, ne? Also Klingenberg mit ist ein großes Weinanbaugebiet und ich glaube, die Winzer dieses Jahr freuen sich.
Ja.
Die machen, glaube ich, im August fangen die, glaube ich, schon an. Irgendwie,
ja, die fangen jetzt schon an. Frühburgunder ist schon blau.
Gut, das machen wir dann irgendwann mal im Wein-Podcast, würde ich sagen. ich sage mir mal jetzt hier mal einen Cut. Vielen Dank für die Zeit und weiterhin viel Spaß hier mit den Gewürzen.
Danke sehr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.